Herzlich willkommen zu Familie Dr. Kleist. Wir sind bei Folge 73 angelangt. Die Folge hat den Titel Fremdkörper und ich bespreche diese Folge wie immer mit dem besten Mann, den man sich für diesen Podcast vorstellen kann. Das ist Martin. Grüße dich, Martin.
Hallo, Konstantin. Noch heißen wir Verstaubt und Altbacken. Wir sind nicht Familie Dr. Kleist, aber demnächst.
Das ist mir, ja, ich habe gerade gesagt, ja, guck mal, ob ich die Anmoderation hinbekomme. Und während ich geredet habe, dachte ich, Konstantin, du hast irgendwas vergessen. Das war jetzt zu schnell. Hallo, herzlich willkommen zu Verstaubt und Altbacken.
Dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Du hast noch ein paar Folgen, um zu üben.
Okay, ja. Wie viele sind es noch? 50? Knapp 50, ne?
Könnte sein, ja. Aber es kann natürlich auch sein, du bist einfach noch in Euphorie wegen dieser tollen EM-Halbfinals. Gestern, glaube ich, waren sie. Ja, gestern und vorgestern.
Ja, ich würde auch sagen, ich bin entschuldigt.
Ja, also wenn man solche K.O.-Spiele sieht, dann weiß man auch einfach, da ist am nächsten Tag noch nicht viel mit einem anzufangen. Da kann man auch schon mal verwechseln, wie man heißt.
Ja, und auch wie der Podcast heißt. Ja. So weit ist es zum Glück noch nicht gekommen. Dass ich meinen eigenen Namen noch nicht mal hinbekommen habe, zumal ich ja auch nur den Vornamen bei mir sagen muss. Aber ja, genau, beim Fußball, ich wusste schon gestern, das wird ein längerer Abend und jetzt ist ja sozusagen schon bald wieder das Turnier vorbei. Jetzt merkt man ja auch, ist so diese Zeit der Rückblicke, war das jetzt ein gutes Turnier, war das jetzt ein schlechtes Turnier? Ich meine, wenn man sich jetzt das anguckt, wenn man sich die Halbfinalspiele anguckt, muss man sagen, also ich freue mich auf das, ich bin sehr gespannt aufs Finale.
Ja, ich auch. Ich würde auch gar nicht so sehr sagen, also es fällt mir extrem schwer zu beurteilen, war das jetzt gut oder schlecht, wenn es halt wirklich vor der Haustür ist und wenn ich wirklich bei Spielen war, denn ich gehe einfach sehr gerne zum Fußball. Gerade dieses Jahr war wirklich extrem Fußball geprägt für mich, auch teilweise mit Regionalliga-Spielen ohne Ende und so. Und da ist es auch wurscht, wenn es irgendwie langweilig ist oder so. Ich bin einfach sehr gerne im Stadion und erlebe das live und rieche den Rauch wie ich und rieche das Gras und so. Also von daher, mir hat das Turnier großen Spaß gemacht, allein schon deshalb. Und da ist mir eigentlich auch gar nicht so wichtig, ob die Spiele jetzt auf hohem Niveau waren oder so.
Ja, generell muss man ja sagen, war die Qualität schon mal besser in Bezug auf, also es hat auch einfach mit der Vergrößerung des Turniers zu tun, mit diesen ganzen Geschichten, dass dann auch 16, 24 werden und sowas. Also dadurch sind natürlich ein paar Teams dabei, die jetzt die Qualität nicht nach oben schrauben, aber das hat...
Womit wir auch bei der deutschen Mannschaft wären.
Genau. das eine finde ich ist immer so die Qualität und das andere ist die Spannung. Also manchmal ist auch ein Spiel mit vielen Fehlern irgendwie ein tolles Spiel, das muss nicht immer die perfekte Formation und also es gibt ja manchmal diese Formulierung, ein Spiel, das Fans lieben und Trainer hassen. gerade wenn so taktische Weisheiten über den Haufen geworfen werden und aus Eckbällen plötzlich Konter werden, weil überhaupt niemand mehr hinten absichert und sowas. Aber ja, das ist keine Ahnung, war dieses Turnier viel dabei und von daher schön, dass wir es hatten und noch haben und wir sind gespannt auf das, was noch kommt.
Ich fand es sehr witzig, am Ende der WM 22 im Winter saß ich mit Thomas und Dorothea.
Grüße, viele Grüße.
Ja, Grüße, genau. Beim Döner und wir haben in so einer Glühweinlaune, das war ja so eine Winter-WM, deswegen war das Finale, glaube ich, wie so kurz vor Heiligabend oder so. In so einer Glühweinlaune haben wir eine Wette gemacht und Thomas hat gesagt, Deutschland wird 24 Europameister.
Interessante und Wette was jetzt, habt ihr ne? gewettet? Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr gewettet habt.
Ich weiß gar nicht mehr, wir müssen es noch einlösen, aber auf jeden Fall habe ich dann sofort in meinen Google-Kalender eingetragen für den 14.07. Und wurde jetzt die letzten Tage, als ich jetzt so umgeblättert habe in den Juli, also letzte Woche Montag war der 1. Juli, wurde ich wieder daran erinnert, da habe ich gesehen, hey, was ist denn da für ein Termin am 14.07. und dann stand da 10.30 Uhr, Thomas sagt, Deutschland wird Europameister. Da muss ich ihn jetzt doch nochmal drauf ansprechen. Vielleicht hört das ja jetzt auch.
Ja, stimmt, du hast es ja jetzt sozusagen indirekt schon getan. Ich habe ja eben überlegt, als du gesagt hast, sozusagen, dir ist es am Ende egal, weil du, also sozusagen, ob das jetzt so hochqualitativ war, weil du warst irgendwie einfach dabei, so, gilt das denn auch für die aktuelle Folge oder für die Serien? Fehlt dir auch die kritische Distanz?
Ich war ja nicht dabei in der Folge. Also ja, von daher fehlt mir die... Fehlt mir die Distanz nicht so. Nee, ich habe jetzt, glaube ich, nicht ganz verstanden, worauf du hinaus
Ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen auf dein Resümee überleiten zu dieser Folge. Naja, mit dabei, vielleicht habe ich das habe ich schlecht formuliert, mit dabei meine ich im Sinne von, fehlt dir vielleicht allmählich die Distanz, wenn man so nah dran ist an der Serie, wenn man sie so jede Woche bespricht. Aber ich glaube, die Frage hast du schon beantwortet, die Distanz fehlt dir nicht. Und ich bin gespannt auf deine kritische Einschätzung. Was sagst du? Also, wie fandst du die Folge?
Also ich glaube, es ist eine Folge, die man klassischerweise als Übergangsfolge bezeichnen könnte, weil eben vieles fortgeführt wird, was wir an der Folge davor und in den Folgen davor gesehen haben. Es wird aber nicht viel beendet und es führt viel zu den weiteren Folgen. Also viel wird so angedeutet, dass es weitergeht. Und deswegen, also Übergangsfolge würde ich sagen, es gibt so eine Sache, diesen Peewee-Konflikt, der so ein bisschen zu Ende geht. Vermute ich zumindest, dass der jetzt nicht in der nächsten Folge nochmal ausgebreitet wird. Aber ansonsten viel von A nach B gekommen, aber das Ziel ist noch nicht erreicht.
Ja, da hast du recht. Es ist auch wieder so ein bisschen, es sind ein paar Open-End-Sachen. Und es ist auch ein bisschen, manche Sachen werden offen gelassen, und das finde ich nicht, also ich habe eine spezielle Kritik an der Folge. Es wird nämlich sozusagen, ich mag es, wir müssen es aber in der Folge besprechen. Ansonsten gehe ich aber mit dir mit. Übergangsfolge ja. Es hat, glaube ich, geknallt wie noch nie zuvor, würde ich mal schätzen.
Ja.
Also es wurde so laut wie eigentlich noch nie, außer vielleicht in der einen Folge. Also das ist interessant, ne? So richtig knallen tut es eigentlich zwischen Peewee und Christian. Da gab es ja auch schon mal diese Geschichte mit dem Baumhausbau bei
Paul. Ja.
Von daher ging es da ordentlich ab. Also eigentlich der richtige Konflikt wurde ja jetzt erst ausgetragen, muss man sagen, zwischen den beiden. Und ansonsten gibt es noch die Geschichte mit Hatzfeld und Lisa. Da kommt nachher meine spezielle Kritik. Und ansonsten müssen wir zwei, also müssen, weil sie jetzt ein Pärchen sind, aber können wir zwei Leute wieder begrüßen, die eigentlich zum Hauptcast zählen.
Inge
und Bernd Spengler.
So
aber da lass uns am besten dann nachher, wenn wir ins Detail gehen, nochmal drüber sprechen.
Ja,
jetzt war es ja offensichtlich, dass sie hier als Paar gedacht sind. Und ich musste an deine Worte denken, wenn das passiert, laufe ich Amok.
Ja, also Amok laufen tue ich in der Folge jetzt noch nicht. Ich würde auch sagen, es gibt noch einen Ausweg, den ich mir persönlich so zurechtgelegt habe. Und den werde ich dann nachher, wenn wir die Szenen mit den beiden haben, erklären.
Okay.
Wenn nichts weiter ist, würde ich sagen, wir hören uns kurz Audio Coffee an mit dem Song Motivational Day, der immer unser Song ist, der einleitet in unsere Folge. Und dann kommen wir zur Episode 8 der 6. Staffel Fremdkörper. Und wir sind als erstes bei Christian in der Nachtschicht bei seinem Dienst als Sanitäter im Krankenwagen. Und er hat eine Reanimation zu tun, und die ist erfolgreich. Sie retten den Patienten, und Christian atmet schwer durch und ist verschwitzt. Und später in der Villa sehen wir ihn dann im Bademantel mit schweren Augenringen. Also die sind sehr, sehr heftig hier, und er trinkt ein Glas Wasser und nimmt aus seiner Arzttasche eine Tablettenpackung und nimmt eine Tablette. Also hier haben wir die Fortsetzung dieses Themas, dass er immer wieder zu Tabletten greift. Was uns nicht aufgefallen wäre, hätte nicht ständig Amazon darauf hingewiesen.
Ja, und in dieser Folge wird es ja dann erstmals zum Thema, und das ja eigentlich direkt in der nächsten Szene.
Denn am Tag sind Nora und Edeltraut, das ist die neue Praxishilfe, die eingestellt wurde vor zwei Folgen oder so. Interessanter Name, also Edeltraut. Ich kenne eine Edeltraut, aber die ist, glaube ich, 70. Diese hier ist nicht 70, die ist jünger. Nora und Edeltraut stehen vor dem Medikamentenschrank und drei Schachteln eines Medikaments fehlen. Das fällt Nora auf, und Edeltraut fragt, ob sie es nochmal checken soll. Und das macht sie, und Nora müsste, falls die Medikamente nicht mehr auftauchen, sonst den Doktor informieren. Der ist ja unser berühmter Christian Kleist und der verspätet sich, denn er steht an einer roten Ampel und als die Ampel grün wird, ist er aber am Lenker eingeschlafen und er wird dann wachgehupt von Autos hinter ihm. Aber bevor er reagieren kann, wirkt er auch noch das Auto ab und dann wird die Ampel auch wieder rot. Also Christian ist schwer angeschlagen von seinem ganzen Stress.
Eigentlich schon wirklich eine heftige Szene, ne? Also Einschlafen im Auto ist ja so eines der krassesten Sachen, die so passieren kann. Klar, es passiert jetzt hier irgendwie an der Ampel und so, aber wenn man überlegt, dass der Mann jetzt eine Tagschicht als Arzt vor sich hat,
Ja.
ist ja schon irgendwie beunruhigend. Und es zeigt einfach, also ich finde es ja irgendwie auch beruhigend, dass das jetzt mal so ein Thema ist, weil ich meine, der macht Hausbesuche, der hat wahnsinnig viel, immer kümmert er sich um seine Patienten.
Kümmert sich ja sehr um seine Patientin, unser Herr Doktor.
Und dann fährt er halt auch noch diese Nachtschichten auf einmal. Also diese Vorstellung, dass jemand Arzt ist und dann nachts noch Schichten fährt als Rettungssanitäter. Das ist so heftig, dass er dann wieder am nächsten Tag normal loslegt. Ist ja eigentlich, wäre ja übermenschlich. Und von daher finde ich es irgendwie ganz gut, dass das jetzt mein Thema wird.
Ja, es ist interessant, dass die ganzen Jahre zuvor sein ganzer Alltag immer so dargestellt wurde wie der absolute Harmoniebauernhof und abends noch oder mitten am Tag noch fischen und so. Und jetzt ist es eben genau das Gegenteil. Jetzt hat er seine Praxis mit dem MRT und jetzt hat er Schulden und jetzt muss er richtig ran, muss er jetzt sogar ja einen doppelten Job machen im Grunde, damit sie überhaupt über die Runden kommen.
Ja, insofern natürlich, also schon eine Qualitätssteigerung, weil es realistischer wird. Und ich überlege gerade so diese ganzen Szenen bei ihm, also das kriegt man auch wirklich viel weniger mit, oder? Dass er jetzt so schöne Szenen hat,
Ja,
entspannte Szenen, ist auch
nee,
wirklich selten, ne? Ja.
es angelt nicht mehr so richtig, es gibt nicht mehr so diese opulenten Frühstücksszenen oder so
Genau.
dieses entspannte Aufwachen mit Marlene, was oft da so
Stimmt,
gezeigt wurde
ja.
im Sonnenschein, so mit den ersten Sonnenstrahlen und so.
Und selbst wenn es mal romantisch werden könnte und sie ins Restaurant gehen, werden sie rausgeschmissen und müssen sich mit Dosenravioli begnügen. Also wird wirklich ein bisschen realistischerer Alltag gezeigt.
Ja. Hatzfeld hat ein junges Kind in der Röhre und der Junge, der fand es cool da drin, er hatte keine Angst. Er kennt sich auch aus mit Magnetfeldern, denn er will mal Raumfahrtingenieur werden bei der NASA. Und Hatzfeld sagt, dafür hat er sich auch mal interessiert, aber seine Eltern wollten, dass er Arzt wird. Und der Junge fragt, und sind Ihre Eltern jetzt stolz auf Sie? Und Hatzfeld ist von diesem Kommentar oder von dieser Frage sehr irritiert und guckt so ein bisschen nach unten und will nicht so richtig antworten, aber stottert noch so, ja. Und schickt den Jungen dann zum Arzt. Also, das war ja, glaube ich, in der letzten Folge, vielleicht war es auch in der davor schon, ein Thema, als Lisa gefragt hat, was musstest du denn aufgeben? Offenbar hatte Hatzfeld irgendwas ganz anderes vor, aber seine Eltern haben ihn dann gezwungen, dass er Arzt wird.
Genau. Ich muss generell sagen, dass Hatzfeld für mich in dieser Folge der Gewinner ist. Also zumindest positiv, also ich finde ihn gut in Bezug auf, also ich finde ihn charmant in Bezug auf Lisa und er ist irgendwie eine Note ehrlicher jetzt und ein bisschen kooperativer. Also kommen wir gleich noch zu. Und ich finde ihn, dass er hier auch in dieser Szene sehr, sehr freundlich mit dem Jungen umgeht, sehr irgendwie, man erfährt ein bisschen was über ihn und man merkt, dass irgendwas in ihm stattfindet. In dieser Szene finde ich ihn gut gezeichnet.
Es gibt so diesen Begriff Rebel without a cause, also dass eine Figur so rebellisch oder aufmüpfig ist, ohne einen Hintergrund zu haben. Das nutzt sich meistens sehr schnell ab. Und ich glaube, das hat man jetzt hier auch erkannt, dass man ihm wenigstens noch diese Hintergrundgeschichte gibt, warum er vielleicht den einen oder anderen komischen Moment hat, weil er eben selber irgendwie im Kopf einige Dinge hat, die ihn beschäftigen und vielleicht dann auch aus Selbstschutz so ein bisschen schräg ist zu den anderen.
Ja, das würde passen. Aber ich sag dir, da kommen noch ein paar Knaller auf uns zu.
Lisa untersucht eine Patientin, die ist gesund und kann schwanger werden und deswegen sollte sie vielleicht mal mit ihrem Ehemann über ein Spermiogramm reden. Und ein Kommentar von Lisa ist noch, manche Männer haben sich da etwas, aber wenn sie Kinder wollen, dann muss er über seinen Schatten springen. Eine von ein paar Szenen, die dann gar keine Bedeutung mehr haben, die einfach nur so den Praxisalltag zeigen. Denn diese Patientin taucht dann nicht wieder auf und über ein Spermiogramm reden wir dann später auch nicht mehr. Außer wir wollen. Also meinetwegen können wir das machen, Konsti.
Ja, aber wir können es natürlich jetzt vertiefen, aber es hätte keinen dramaturgischen Sinn, glaube ich. Wir sind ja zum Glück auch kein Medizin-Podcast.
Ja. Christian untersucht mit dem Stethoskop eine ältere Frau, die heißt Kuske, und die wird dann eine größere Rolle in der Folge. Und sie hat stichartige Schmerzen beim Einatmen. Sie raucht nicht, sie hat auch keine Raucher in der Umgebung oder mit Chemikalien zu tun. Christian kann erstmal nichts entdecken, deswegen schickt er sie zum Röntgen. Frau Kuske befürchtet, in eine Klinik dafür zu müssen, aber das können wir ja hier gleich nebenan machen. Dafür haben wir ja das MRT gekauft. Und im Rausgehen sagt Kuske zu Nora, der Doktor sieht müde aus, er sollte mal Urlaub machen. Und Nora sagt, aber wer kümmert sich denn dann um Patienten wie Sie? Und als dann niemand mehr in Hörweite ist, sagt Lisa zu Edeltraud, jetzt machen sich sogar schon die Patienten Sorgen um Christian. Also, dass er so gestresst ist, geht auch an den Patienten nicht vorbei. Und drinnen sehen wir dann, also drinnen im Besprechungsraum, sehen wir dann Christian erschöpft am Schreibtisch sitzen. Die Kaffeetasse ist leer und daher geht er an den Medizinschrank und nimmt eine Tablette. In der Villa ist Clara im Schlafzimmer mit Sabrina einen Songtext schreiben und die erste Zeile ist nicht ganz so gut wie unser Vegetarier-Rap. Aber er geht schon in die Richtung, denn er ist so süß dein kleiner Arsch auch ist, ich will jetzt, dass du dich verpisst. Und Sabrina meint, das müsste etwas subtiler sein. Und Clara meint, eigentlich ist das doch alles eh für den Arsch. Denn sie waren nah dran am Plattenvertrag und haben ja dann Lauri nicht rausschmeißen wollen und deswegen den Vertrag nicht bekommen. Sabrina sagt, sie mag Lauri. Ohne sie hätten wir eine Freundin weniger. Aber ja, sonst hätten wir halt einen Plattenvertrag. Aber was ist wichtiger? Natürlich, die Freundin ist wichtiger. Und Sabrina kommt der Einfall, eine neue Songzeile. So süß dein kleiner Arsch auch ist, ich weiß, dass du mich nicht vermisst. Clara findet es besser und schreibt es auf.
Hier, diese Bandgeschichte ist irgendwie lustig, dadurch, dass sie, also nicht lustig, aber sozusagen, da hätte ich gedacht, dass es noch vor, dass es schon vorbei ist. Und sie kommt aber auf eine komische Art jetzt nochmal wieder. An sich mag ich diese Szene hier, weil das so ein richtiger Jugendlichen miteinander rumhängen Spot ist, wo, also klar, es ist auch ein bisschen zu klischee-mäßig, so dieses, was ist wichtiger, natürlich die Freundin und all das Ganze, aber dieses, dass die Luft raus ist und wie die beiden da auf dem Bett hocken, finde ich, das hat so was sehr typisch Jugendliches.
Ja, es ist witzig, ne? Die Story mit der Band war irgendwie 2, 3 Folgen kein Thema und auf einmal kommt sie mit einem Knall zurück jetzt. Also ja, auch mit allen 3 Bandmitgliedern, die einen größeren Auftritt haben in der Folge und mit nochmal einer größeren Entwicklung und so.
Ich weiß nicht, vielleicht passt das auch zu diesem, was du meintest mit der Übergangsfolge, dass man so ein bisschen auch noch ein paar Sachen so reingeklemmt hat, die Dramaturgie so erweitern oder sowas.
Frau Kuskes Befund ist dann da, es gibt keine Pneumonie und kein Pneumothorax. Vielleicht ist es nur eine Infektion und Christian dankt Hatzfeld. Nach Feierabend steht heute noch die Besprechung mit Piwi an, also alle Leute, die in der Praxis irgendwie Teilhaber sind, müssen sich besprechen mit Piwi. Hatzfeld meint, er weiß nicht, wie er sich verhalten soll und Christian sagt, einfach professionell sein. Ein guter Rat, er sollte ihn selber beherzigen.
Ja, das stimmt. Da finde ich zum Beispiel Hatzfeld ganz gut. Also, dass er mal kurz, klar, jetzt kann man sagen, so ein bisschen zu unterwürfig gegenüber dem inoffiziellen Boss, aber dass er kurz sagt, wie soll ich mich verhalten? Also, was sind sozusagen, worum geht's, fragt er da eigentlich. Und da finde ich ihn, irgendwie gefällt er mir
Ja,
da.
also ich meine, ist ja nicht nur inoffiziell sein Boss, oder? Also er hat ihn ja angestellt und also Christian hat Hatzfeld angestellt und ich meine, er ist natürlich wirklich derjenige, der hier wahrscheinlich total zwischen den Stühlen sitzt. Also er
Wird
hat ja
man ja
wirklich, ist kein Familienmitglied.
auch. Ja.
Er wurde im Grunde einfach nur verlassen von Peavy als Kollege, so.
Ja.
Ja. Aber gut, ja, also ich stimme dir zu, ich glaube, es ist gut, dass er nachfragt, wie er sich verhalten soll, weil er nicht weiß, was das wird.
Genau, er zeigt so eine Art von da ist er offen dafür, dass er ihm das andere Anweisung erteilen. So, da wirkt er jetzt
Ja.
nicht so rebellion-mäßig wie
Es
manche.
könnte halt auch, es könnte halt auch die Möglichkeit geben, dass er irgendwie sagt, naja, ist doch völlig klar, wie es war. Also, dass er sich so ein Urteil bildet. Aber er weiß, er kann sich kein Urteil bilden, weil er dafür nicht die ausreichenden Informationen hat. Und dann
Genau.
Edeltraud und Nora haben alles dokumentiert wegen der fehlenden Medikamente. Die Liste stimmt, also 3 Schachteln sind verschwunden. Der Schrank ist immer abgeschlossen. Die einzigen, die einen Schlüssel haben, sind Christian, Lisa, Hatzfeld und Nora. Und abends kommen die Schlüssel in einen Safe. Und daher muss Nora nachher mit Christian reden. Auf der Straße vor der Praxis laufen Piwi und Anke. Piwi ist nervös, wie früher auf der Schule, wenn man zum Direktor musste. Und Anke meint, zwischen uns ist alles gut und sie küssen sich zum Abschied, weil er jetzt reingehen muss. Sie wartet dann im Café und Piwi geht rein in die Praxis für diese Besprechung. Und ja, Hatzfeld ist in der Teeküche und begrüßt Lisa, die auch schon da ist, mit den Worten, hallo, schöne Frau. Und Piwi kommt herein, er möchte keinen Tee und Christian kommt ebenfalls dazu und sagt sehr schroff, so, können wir anfangen?
Übrigens nur ganz kurze Anmerkung, Piwi sagt, und da möchte ich dich nochmal fragen, es gibt hier ja wieder, Jugendsprache technisch haben wir hier wieder ein paar Fails, muss man ja sagen, und Piwi sagt, das ist wie früher, wenn man zum Direx musste.
Ja.
Direx habe ich nie gehört.
Also den Begriff habe ich schon noch gehört, mal so in meinem Leben. Jetzt nicht von allzu jungen Leuten. Ja, es führt jetzt zu weit, aber auf jeden Fall, ich habe den mal gehört, aber mir war der auch unbekannt, so vor ein paar Jahren.
Okay.
Ja. Genau, es geht also los mit dem Gespräch und Piwi meint, er hat einen Fehler gemacht. Es tut ihm leid, aber er brauchte die Zeit auch zum Nachdenken. Er hat die ganze Nacht mit Anke geredet und sie geht nun allein nach Singapur. Also das war wirklich erstaunlich viel Brimborium darum, dass sie am Ende dann doch allein nach Singapur geht.
Ja, das ist eigentlich alles so, das ist immer am bittersten, finde ich, wenn es viel Stress gab und am Ende ist alles so, wie es mal am Anfang war.
Das ist so, wie wenn in der 90. Minute der Ausgleich fällt, in die Verlängerung es geht, dann führt das erste Team wieder in der 120. wieder Ausgleich und am Ende gewinnt dann doch das erste Team im Elfmeterschießen.
Ja. Oh ja, oh, das ist hier eine Erfahrung, die ja alle Fans mal gemacht haben. Ich weiß ja noch, WM 2014, Griechenland gegen irgendwen, boah, war das langweilig. Ja.
Herzlichen Glückwunsch, du kannst noch eine halbe Stunde gucken.
Ja, genau.
Ja. Nicht so wie vor 2 Tagen und gestern.
Das stimmt.
Lisa fragt noch nach den Fortbildungen, die er machen wollte. Er wollte ja so chinesische Medizin, glaube ich, noch machen. Und Piwi meint, die Kurse kann er auch hier machen. Er hat ja jetzt Zeit ohne Anke im Land. Und Christian meint, was macht es denn für einen Eindruck? Aber wenn du Kollegen und Patienten im Stich lässt, Nora hat die ganze Arbeit. Meinst du, das reicht? Du tauchst sie einfach wieder auf und sagst Hurra! Und Piwi, das ist wieder der Piwi für letzte Folge. Mensch, ich hab mich doch entschuldigt. Ja, so einfach ist es aber nicht, sagt Christian. Wir kennen alle deine Art, dich zu entschuldigen, denn du lernst nichts daraus und änderst nichts. Wir sind hier nicht auf dem Sportplatz, wo man mal ein Training schwänzt. Hier hängt alles drin. Dein Erbe, euer Erbe, unsere Altersvorsorge, das Haus. Selbst Anna hat hier investiert. Aber was macht Piwi? Er macht sich vom Acker und spielt die beleidigte Leberwurst. Wie viele Patienten sind jetzt weg und haben einen anderen Physiotherapeuten? Überleg, was dein Handeln für Konsequenzen hat. Und Lisa kommt so von der Seite und sagt, oh, da hat sich ja jetzt einiges angestaut. Und Hatzfeld will gehen, aber Christian meint, er soll bleiben.
Das finde ich eine großartige in dieser Szene. Und er haut ja später auch noch so einfach ab. Das gefällt mir jetzt gut, dass auch Christian, wie heftig er jetzt Hatzfeld sagt, nein, sie bleiben hier.
Ja, bei Hatzfeld sieht man so richtig dieses Homer Simpson-GIF, wo er so rückwärts so ins Gebüsch geht. So.
Ja, stimmt.
Ja, Christian meint, es geht hier doch um berufliche Belange, deswegen soll er bleiben. Und Lisa fragt, bist du dir sicher, dass es hier um berufliche Belange geht? Und Christian meint, ganz sicher. Und wir kommen später nochmal zurück. Denn vorher sehen wir Michael Anna die Abmahnung zeigen von letzter Woche. Und Michael fragt, wie ernst es denn ist und ob sie ihn rausschmeißen können. Anna meint, es würde schon gehen, aber nur im Wiederholungsfall. Du hast gegen seine Anweisung verstoßen, also diese Anweisung, dass er nicht das Katheterverfahren nehmen soll, sondern das andere Verfahren. Solltest du das nochmal tun, also nochmal gegen die Anweisung verstoßen, dann kann es eng werden. Kann man denn gegen die Abmahnung vorgehen, fragt Michael. Und Anna meint, der Chefarzt, also er, ist ja eigentlich nicht weisungsgebunden. Du schuldest Leistung, aber nicht Erfolg. Und Michael fragt, was ist denn Erfolg? Ist das die Einhaltung des Budgets? Ja, es ist, jetzt wird's interessant, die Unabdingbarkeit des medizinischen Erfolgs kann ihres Erachtens ex ante nicht angreifbar sein, aber ex post kann sie durch den Träger nicht überprüfbar sein.
Ja.
Michael versteht nichts, Martin versteht nichts, versteht Konsti irgendwas?
Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann muss man sagen, dann schlägt es dem fast den Boden aus von Annas juristischen fragwürdigen Fachkompetenzen. Übrigens, ganz lustig ist ja diese Frage, ob er entlassen werden kann oder ob er rausgeschmissen werden kann. Eigentlich müsste sich Piwi auch hinten anstellen und fragen, Anna, kannst du auch mal für mich kurz die rechtliche Lage prüfen? Mein Chef, ein gemeiner Mann, will mich auch rausschmeißen.
Ich bin mehrere Tage unentschuldigt der Arbeit ferngeblieben. Kann ich vielleicht jetzt gekündigt werden?
Genau. Also, es ist so, entscheidend ist ja hier dieser Unterschied ex ante und ex post. Und ich erkläre ihn mal ein bisschen einfacher aus dem Bereich des Gefahrenabwehrrechts. Erstes Szenario: Deine Freundin übt eine Mordszene morgens um 9 ganz laut mit offenem Fenster bei euch in der Wohnung. So, und macht diese, imitiert diese Schreie und irgendwie sowas. Und dann ruft jemand die Polizei, der Polizist klingelt und hier wurde schon das Telefon ausgehängt, die Klingel wurde ausgehängt, also man kommt nicht rein und dann bricht er die Tür auf und sieht, ah, okay, war also nur eine Schauspieleinlage. Ex ante meint, aus der Sicht von damals durfte der durchschnittliche Beamte die Tür aufbrechen, durfte er davon ausgehen, dass hier was Schlimmes passiert. Ja, durfte er, weil Schreie aus einer Wohnung morgens um 9, nicht erreichbar, niemand macht auf, ungewöhnlich. Aus der Ex-ante-Perspektive durfte er die Tür aufbrechen, aus der Ex-post-Perspektive nicht.
Moment, also ex post heißt im Nachhinein sozusagen?
Nachträgliche, genau,
Ja,
nachträgliche
ja,
Beobachtung. So.
ja.
Und wir stellen uns mal das zweite Szenario vor. Das ist, dass du jetzt, also seit Wochen wird um den neuer Tatort aus Potsdam und sowas und bei euch sieht man es auch flimmern in der Wohnung und Sonntag 20:17 Uhr hört man irgendwie einen Schrei aus der Wohnung. Und ein Polizeibeamter wird gerufen und bricht sofort die Tür auf und stellt fest, oh, hier lief ja der Sonntagabend-Krimi. So, dann durfte aus der Ex-ante-Perspektive der Polizist nicht davon ausgehen und Ex-post aus der nachträglichen Betrachtung natürlich auch nicht. Kommt man noch so halbwegs hinterher?
Ja, also im Grunde kann man die beiden Begriffe, die so ein bisschen intellektuell klingen sollen, ersetzen mit, also ex post so ein bisschen im Nachhinein, aus der Nachsicht betrachtet
Genau.
und ex ante so zum damaligen Zeitpunkt oder vielleicht
Genau. Genau.
Stand damals so.
Genau. Und das ist entscheidend vor allem für so Geschichten, wenn es jetzt darum geht, wer bezahlt eigentlich die Tür.
Ja.
Also dann wird auf die Ex-ante-Perspektive sozusagen abgestellt.
Okay, also es wird sozusagen untersucht, hat der Polizist mit allen Informationen, die ihm zur Verfügung standen, richtig gehandelt, auch wenn am Ende die entscheidende Information fehlte, die ihn erkennen hätte lassen können, dass er nicht eingreifen muss.
Genau.
Oder hat er eine Situation falsch eingeschätzt?
Ganz genau.
Ja.
Richtig. Das, genau, das trifft. So, und jetzt sagt Anna bezüglich dieser Situation, dass seine Leistungspflicht, dass die sozusagen, ich weiß nicht, was sie zu dem Thema ex ante sagt, das habe ich jetzt
Also,
so,
die
ja.
Unabdingbarkeit, also es ist ein bisschen vereinfacht, habe ich es
Ja.
so, aber die Unabdingbarkeit des medizinischen Erfolgs kann ihres Erachtens ex ante nicht angreifbar sein. Also das würde bedeuten, Michaels Frage ja, was ist Erfolg? Also was bedeutet, du schuldest Leistung, aber nicht Erfolg? Und vermutet, Erfolg bedeutet die Einhaltung des Budgets. Und das bedeutet, also Anna würde sagen, ex ante, also im Vorhinein, könnte man nicht, oh Gott, die Unabdingbarkeit des medizinischen Erfolgs, kann im Vorhinein nicht, ja, was auch immer angegriffen heißt in dem
Ja.
Zusammenhang.
Ja, sozusagen diesen Teilsatz verstehe ich auch nicht ganz, was sie damit meint, aber vor allem, also worauf ich mich beziehe in meinem Groll, ist der Satz, dass der Ex-post nicht überprüfbar war,
Durch
weil
den
damit
Träger.
durch den Träger, aber damit sagt sie im Prinzip, also ich meine, wenn die ihre Fälle halbwegs dokumentieren, dann ist das sowas von überprüfbar, egal wie man jetzt Erfolg definiert, ob man sagt, du musst die Budgetrichtlinie einhalten, ob man sagt, okay, das Wohl der Patientin oder der Wunsch der Patientin steht an erster Stelle. Das ist ja alles dokumentiert. Plus es ist auch der medizinische Eingriff dokumentiert. Und wenn sie ernsthaft behauptet, das ist ja im Nachhinein alles gar nicht feststellbar, dann hat sie, glaube ich, nicht begriffen, wie Krankenhäuser funktionieren, oder dann hat sie die juristische Logik nicht begriffen. Aber das ist ja kompletter Quatsch. Natürlich ist das ex post feststellbar, wie er sich verhalten hat und ob das den Kriterien des Krankenhauses entspricht. Also sozusagen, sie tut ja so ein bisschen so, als ob man gar nicht mehr nachprüfen könnte, wirklich, wie das ist. Aber das ist absurd.
Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre halt, dass sie sagt, man kann nicht überprüfen, ob es im Falle, dass Michael sich an die Anweisung gehalten hätte, zu dem Horrorszenario gekommen wäre, was Michael befürchtet hat, weswegen er sich nicht an die Anweisung gehalten hat.
Ja.
Das kann man ja nicht überprüfen, weil es ist nicht eingetreten. Und nur die Behauptung, dass die Patientin hätte sich darauf nie eingelassen, reicht da vielleicht nicht.
Ja, aber ich finde das logisch, was du sagst, aber trotzdem muss es ja so sein, diese Vorstellung, ja, wir wissen, das ist ja alles jetzt hypothetisch. Du kannst ja durchaus sagen, okay, diese und jene körperlichen Merkmale lagen vor und dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Erfolg auch da eingetreten wäre. Also wenn mir jetzt jemand kommt und sagt, okay, wir haben jemandem bei Beinschmerzen das Bein amputiert und dann sage ich, ja gut, wir wissen nicht, vielleicht war es ja wirklich notwendig.
Kann ja auch aber, also ich glaube, das Szenario ist ja noch ein bisschen anders. Das Szenario ist ja, dass beide Operationen zum Erfolg führen werden. Dieses Katheterverfahren und das Konventionelle. Hm. Aber die Patientin möchte eben nicht das Konventionelle, aber Bender meint, das Konventionelle ist das Einzige, was wir uns leisten können. Und deswegen hat Michael die Anweisung, das Konventionelle zu machen, was aber die Patientin nicht möchte. Und Michael sagt zu Bender, die Patientin wird nicht zustimmen, das konventionelle Verfahren zu machen, weswegen sie am Ende sterben wird, weil sie kein neues, was auch immer, Herzklappe, weil sie keine neue Herzklappe kriegt. Und das lässt sich ja wirklich nicht überprüfen, weil Bender war ja der Meinung, ja, dann müssen sie halt klar machen, dass sie dann stirbt und dann wird sie sich schon drauf einlassen. So.
Naja, aber ich meine, wenn sie halt gesagt hat, sozusagen, also wenn sie sich nicht drauf einlässt, wenn er es gesagt hat, ich meine, es wurde ihm ja nahegelegt, das konventionell zu machen. So, und wenn sie sich darauf nicht einlässt und wenn man dann weiß, okay, in diesem Fall würde sie sterben, dann haben wir einen klaren Sachverhalt.
Ja.
Also ich glaube, sie denkt viel zu sehr für ihn sozusagen, was natürlich auch ein bisschen der Job der Anwältin ist, aber ich würde sagen, die Sachlage ist kritischer. Es ist eigentlich leicht überprüfbar im Nachhinein, auch wenn ich deinen Aspekt verstehe. Aber ja.
In dem Fall versteht Michael nichts und Anna sagt, also, du hast große Chancen, gegen die Abmahnung vorzugehen, aber Bender kann dir das Leben zur Hölle machen. Und wenn du juristische Schritte einleitest, würde das bedeuten, dass er es auch tut. Ja, also etwas kompliziert hier und wir werden nicht so richtig schlau.
Ja, die alte Anwaltsregel, wie sie einmal ein Anwalt in der Serie gesagt hat, wo jemand meinte, sie wissen ja nicht, wovon sie reden. Und er sagt, das ist egal. Hauptsache, die anderen wissen auch nicht vor Gericht, wovon ich rede.
Das ist gelungen. So, der Streit zwischen Christian und Piwi geht weiter. Wir hören es jetzt so ein bisschen aus der Tür, weil Nora ist auf dem Gang und wir hören es durch die geschlossene Tür. Christian sagt, er findet es einfach scheiße. Piwis Gewinsel nervt. Dein Gewinsel nervt. Steh doch mal zu deinen Sachen. Und Piwi kommt zurück und sagt, ja, ich kann da nichts dafür, das ist gerade wichtiger für mich. Christian meint, wichtiger? Hier hängen Arbeitsplätze dran. Und jetzt hat Hatzfeld es geschafft, er schleicht sich raus, zwingt sich durch den Türspalt, trifft auf Nora, die fragt, wie lange das noch dauert. Und Hatzfeld sagt, die Anklage fordert lebenslänglich. Und dann kommt auch Piwi heraus und meint, er wird morgen da sein, außer ihm wird gekündigt. Das ruft er so zurück zu Christian und trifft Nora und sagt dann noch zu ihr, es tut ihm leid, dass sie wegen ihm Stress hatte. Ihm war nicht klar, was das alles für sie bedeutet. Sie hat was gut bei ihm, egal was, egal wann. Ja, das ist doch jetzt zumindest ein Moment, wo Piwi so ein bisschen dazu steht.
Ja, und ich bin mal gespannt, ob sie den Moment noch einlöst. Und ich glaube, ich würde, also wenn mir jemand sagt, du hast das gut, egal was, egal wann, da glaube ich, da würde ich mal nachts um 3 anrufen und sagen, du,
bring mir doch mal einen Döner.
Ja, exakt, genau. mein Glas Bier ist hier gerade hingefallen. Bist du so nett, wischt es auf.
Ich fände es gut, wenn irgendwann so nachts um 3, es klingelt bei Piwi und Nora ist unten und hat so Säcke voll Geld und sagt dann, du musst das Fluchtfahrzeug fahren jetzt.
Ja, das wäre ja was. Oder Tabletten oder sowas.
Genau.
Das könnte auch sein, das stimmt. Aber kurz mal jetzt, wo es sozusagen wirklich eskaliert ist, so, was ist da schiefgelaufen? Also es gibt ja drei Optionen. Variante 1, es ist einfach von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen, dass hier die Familie, dass hier Job und Beruf nicht getrennt werden, sondern dass die wirklich richtig zusammengeführt werden. Variante 2, okay, es hätte funktioniert, aber wir haben mit Peavy einfach einen, der nicht erwachsen ist. Variante 3, Christian selber ist unprofessionelle und schafft es nicht, dass. Und nur er schafft es eigentlich nicht, das Private und Berufliche zu trennen. Wäre er mit Hatzfeld auch so umgegangen? Ich weiß nicht, ob das genau die Frage ist, die er gleich stellt. Aber was ist denn deine Meinung dazu?
Ich glaube, hier kommen zwei Sachen zusammen. Das eine ist, dass Peavy sich tatsächlich nicht professionell verhält. Das haben wir ja auch in der letzten Folge schon ein bisschen gehabt. Wir hatten im Grunde jetzt auch hier nochmal so eine Art Fortsetzung oder ja, höchst nächste Eskalationsstufe des kurzen Gesprächs, was Christian und Peavy in der letzten Folge hatten. Ich glaube, was dann noch dazu kommt, ist, dass Christian einfach so unter Strom steht wegen seiner ganzen Jobs, die er macht, um irgendwie aus der Schuldenfalle zu kommen, dass er weit übers Ziel hinausschießt. Und eben, also konstruktive Kritik hat er ihm ja letzte Woche gegeben und ich glaube auch welche, die angebracht war. Und da hatte ich ja sogar gesagt, an der kann Peavy wachsen. Dein Gewinsel nervt, gehört aber nicht dazu. Weil, ja, das ist dann einfach irgendwie beleidigend und irgendwie auch so selbstzentriert. Also, was auch immer Christian nervt, das ist ja egal jetzt in dem Konflikt. So.
Ja. Ja, also, ich bin da selber auch so ein bisschen entschieden. Ja, es ist aus meiner Sicht, wenn man jetzt überlegt, was ist diese Hauptproblematik, und ich würde schon grundsätzlich sagen, so dieses Zusammen, also gerade wenn man überlegt, dass ja der Peavy einen Teil seiner Kindheit, seinen Teil seiner Jugend gar nicht bei den Eltern verbracht hat, da ist doch wahrscheinlich in diesem Zwischenverhältnis schon irgendwie eine Zeitspanne, die auch nicht nachholen können. Und damit kommen natürlich irgendwie Altlasten auch so rein von Anfang an in diese Praxis, dass sie auf einmal dadurch ein bisschen mehr Kollegen werden als Familienmitglieder. Und ich glaube, dadurch stimmt die ganze Schwingung nicht. Also vielleicht hätte man es machen können, wenn das von Anfang an, wenn sozusagen die Kindheit und Jugend abgearbeitet worden war. Aber ich habe so ein bisschen fast das Gefühl, okay, der Peavy, der 8. Klasse war, der ist dann auf dem Internat, war da vielleicht auch dann erwachsen oder so, das kann ja sein, ist aber sozusagen in der Familienkonstellation im Alter 15, 16, 9. Klasse irgendwie hängen geblieben, 8., 9. Klasse und holt jetzt so ein bisschen die Konflikte, die Pubertätskonflikte nach. Also im Prinzip sind ja jetzt diese Sachen schwänzen, sich mit den Eltern anlegen und sowas. Das kommt ja jetzt alles so und irgendwie, das war den Beteiligten vielleicht auch nicht bewusst und so, aber ja.
Ja, ich denke, es gibt eine Sache, die wirklich dagegen spricht, dass sie gemeinsam Business machen sollten, ist, man ist ja meistens ehrlicher, direkter und auch kritischer gegenüber Personen, die man besonders gut kennt. Und die Frage, ob Christian genauso zu Hatzfeld gewesen wäre, ist tatsächlich eine gute, weil wahrscheinlich hätte er ihn auch kritisiert, aber vermutlich nicht ganz so persönlich. Also ich glaube nicht, dass er gesagt hätte, dass sein Gewinsel nervt oder so. Und ihn auch eben so als Charakter kritisiert hätte. Also steh endlich mal zu deinen Sachen und du machst immer diese Entschuldigungen, die nichts bedeuten und so weiter. Also, dass eben auch er als Person kritisiert wird und nicht nur er als Teil eines Dienstablaufs.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Lisa zu Christian sagt, sie findet das auch übertrieben, es spricht nichts gegen eine Abreibung, die hat er wohl verdient, aber ihn rausschmeißen ist kindisch, ihr benehmt euch beide wie Jungs im Sandkasten und das findet sie alles sehr unprofessionell, sie sollten privat und beruflich trennen, sie hat es satt zu vermitteln und die beiden sollten sich gepflegt einer auf die 12 hauen und dann ein Bier trinken gehen. Und Christian meint, du glaubst, das ist so üblich unter Männern. Und Lisa meint, na, vielleicht hilft es ja. Und geht wütend raus und trifft draußen Hatzfeld. Er hat auf sie gewartet, will noch was trinken in seiner Lieblingskneipe. Oder ich glaube, in ihrer Lieblingskneipe. Ja, und er lädt sie auch ein. Aber dann ist Michael am Handy, also ruft an. Und Hatzfeld hat schon den enttäuschten Blick. Lisa sagt, ja, ich bin schon unterwegs und lass mir doch schon mal eine Wanne ein. Und zu Hatzfeld sagt sie dann, heute nicht, okay? Und ja, er sagt okay, aber auch sie, als sie ins Auto einsteigt, schaut ihm dann noch eine Weile oder so kurz hinterher, als er weggeht. Also.
Okay, darauf habe ich, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie da noch so schaut. Aber ja, sie ist zwischen den Stühlen. Aber ja, ich finde auch ihre Reaktion, warum haut ihr euch nicht eine auf die 12 und trinkt dann Bier zusammen, sozusagen, dass man sich einmal kurz, also ich glaube, für die Besprechung wäre es gut gewesen, wenn sie gesagt hätten, wir besprechen das einmal ganz kurz zu dritt und räumen das Familiäre aus und dann besprechen wir zu viert, was ist jetzt eigentlich zu tun.
Ja.
Weil es ist ja wirklich so, dass faktisch Hatzfeld nicht gebraucht wurde und auch nicht gefragt war im klassischen Sinne.
Ja. Drin spricht dann Nora noch Christian an auf die fehlenden Medikamente und Christian sagt, wie bitte?
Ja, er weiß von nichts, ne?
Ja, also, ja. Aber tatsächlich ein schöner Moment, der hier auch später dann bestätigt wird, ist, wo Nora sagt, es fehlen 3 Packungen und Christian dann überrascht zu sein scheint, wie viele Schachteln fehlen. Also, dass ihm selber nicht so ganz klar war, dass es 3 Packungen waren, die er jetzt schon da gefressen hat. Und er sagt, er hat sie vermutlich irgendwo hingelegt und wird morgen dann die Bestände aktualisieren. Und Nora fragt, dann ist also alles in Ordnung? Und Christian sagt, ja, sicher. Und geht freundlich raus und Nora scheint sehr skeptisch zu sein.
Und vor allem, was er für einen großen Fehler macht, ist, dass er sich im Gehen nochmal umdreht. Er guckt sie nochmal so an und mit diesem Blick kann er gar nichts erreichen, sondern es ist ja einfach nur der Kontrollblick, hat sie was gemerkt? Und der Blick ist extrem auffällig.
Nora kennt ja das, also ich glaube, wir hatten das in der Serie sogar schon mal, dass Medikamente verschwinden und wenn Medikamente fehlen und den beiden Helferinnen das auffällt, dann ist sozusagen die letzte Stufe, wenn sie wirklich nicht wissen, wo die abgeblieben sind, zum Arzt zu gehen, zum Doktor zu gehen und ihn zu informieren. Und wenn der Doktor dann sagt, ach, ist doch nicht schlimm, so, dann merkt man schon, irgendwas stimmt da nicht.
Ja, das stimmt.
An einem anderen Tag gibt's Frühstück in der Villa. Und Paul will cool aussehen, denn er hat heute Abend eine Party. Clara meint, träum weiter, tu und cool aussehen. Paul meint, er braucht Jeans, er braucht Sneakers und er braucht ein Shirt. Und Anna kann ihm dabei nicht helfen, denn sie muss nach Meiningen ans Gericht. Clara soll mit ihm shoppen gehen. Sie will aber nicht, also Clara. Aber die Party ist für Paul lebensentscheidend. Und weil Christian sich erinnert, wie sehr Clara genervt hat, als sie ihre erste Party hatte, lässt sie sich dann breitschlagen, mit ihm zu shoppen. Christian gibt ihr 50 Euro. Sie meint, ey, cool heißt Marke und Marke ist teuer. Und kriegt deswegen noch 100 von Anna. Und die meint, Christian soll auch noch 50 drauflegen. Der nennt sie daraufhin Wegelagerer. Und zum Dank für 200 Euro bringt Paul dann den Müll raus.
Danke, danke, danke.
Toll, danke schön.
Ja, ich fand es insofern auch lustig, dass, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, an meine erste Party, ob man bewusst mal zu so einer allerersten Party hingegangen ist. Irgendwie war das eher so, ist halt irgendwie so passiert, dass das jetzt so ein ganz großes Ding war, kann ich mich nicht dran. Das hat sich ja auch so gesteigert. Ich glaube, früher waren es so mehr Geburtstage oder sowas, Kindergeburtstage, dann so ein bisschen jugendlicher, ich erinnere das gar nicht so, auf keinen Fall so, dass ich dann dafür eingekleidet wurde.
Aber dennoch, 200 Euro ist so knapp an der Grenze, wo man irgendwas kriegt, ne? Also auch normale Sachen, finde ich. Also gut, wenn du jetzt irgendwo zum 10-Euro-T-Shirt-Laden gehst, dann kommst du damit sicher weit, aber wenn du so wirklich was Schönes willst.
Ja, und das fand ich insofern auch eine schöne realistische Darstellung dieses, dass irgendwie auch Kinder sozusagen, wenn die plötzlich so anfangen, finanziell so Forderungen zu stellen, weil sie sagen, du, ich habe auch ein gewisses Budget sozusagen, muss hier eingehalten werden. Das hat Clara ja gut im Blick.
Ja, gerade Clara weiß das, ja.
Ja.
Und Christian ruft noch hinterher, kauf was Vernünftiges.
Ein ganz wichtiger Satz noch. Übrigens, eine Sache fällt mir immer wieder auf, dieser Spitzname Kröte. Ich finde es schade, dass man es wirklich nicht weiß. Ne?
Mm,
oder geht auch nach Shoppen, nicht mit Kröte.
Mm.
So, es ist ja irgendwie ein süßer Spitzname auch. Und die beiden haben auch irgendwie ein süßes Verhältnis, weil die sich ja auch mögen und gleichzeitig Clara irgendwie auch so ein bisschen auf Distanz geht, aber jetzt nicht auf eine böse Art. Ja, aber woher dieser Name Kröte kommt, wird nie erklärt.
Ja, die Distanz äußert sich in dieser Szene dadurch, dass Paul sie umarmen will, als sie sagt, sie kommt mit ihm shoppen und sie sagt, nee, und auch gar nicht erst in der Öffentlichkeit.
Ja, das ist eine deutliche Ansage.
In der Praxis am Morgen begrüßt Hatzfeld Lisa und fragt, wie war denn die Wanne? Ja, und Lisa sagt, sehr entspannend. Hatzfeld hat Musik gehört und hat an sie gedacht. Und ihr Eisenacher, ihr seid doch so gastfreundlich. Er als Zugezogener, er würde gerne mal eine Stadtführung mit ihr machen. Und sie sagt, ja, dann buch dir doch eine Stadtführung. Und Hatzfeld meint, denn ich würde gerne deine Stadt entdecken. Deine Ecken, deine wilden Jugendplätze, das wirkliche Eisenach. Er frisst sie auch nicht auf. Er kennt hier sonst keinen und ihm fällt die Decke auf den Kopf. Und dieser sagt, okay, können wir machen, aber du hast keine Hintergedanken? Und Hatzfeld sagt, doch, natürlich. Und geht weg. Und Lisa seufzt etwas lächelnd. Ach, der Timo.
Aber da finde ich, ist er sehr charmant und auch sehr ehrlich. Also wie er sagt, so immer nur so zwischen Zuhause und Praxis hin und her. Und mir fällt echt die Decke auf den Kopf. Also auch da hat er wieder einen ehrlichen Moment so, ne? Also da stellt er sich wirklich nicht als der Coole dar, der sich überhaupt überlegen muss, ob er in den neuen Bundesländern irgendwas anfängt oder sowas. Sondern ist offen und dann natürlich auch sozusagen zeigt es gibt ein Wort, sozusagen nicht linkisch, sondern sozusagen so diese kleine Spitze am Ende. Natürlich habe ich Hintergedanken und dabei gehen. Er weiß schon auch zu flirten dann in diesem Moment.
Auf eine gute Art. Ich weiß nicht so ganz. Ich finde das nicht ganz so, das ist nicht ganz so charmant, aber also ich finde das, was du sagst mit dem Decke auf dem Kopf und so weiter, das stimmt alles, aber ich finde es nicht so charmant, wie er da so flirtet. Also, weiß ich nicht. Also.
Aber weil du meinst, er sollte es grundsätzlich unterlassen, oder?
Naja, das ist vielleicht so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil ich glaube, was Lisa einfach, wenn sie es wirklich nicht will, machen sollte, ist ihm irgendwann mal klares Nein zu sagen. Weil sie sagt ja immer so, nicht heute und nicht, und passt gerade nicht oder so. Ja. Wahrscheinlich sollte sie irgendwann mal sagen, wenn sie es dann wirklich nicht will, aber das scheint ja auch offen zu sein. Timo, du noch eine Frage jetzt, oder?
Genau.
Christian kommt zu Michael ins Büro und Christian hat ein Problem und fragt ihn nach diesem Medikament, denn er braucht Medikament dieser Art und er will nicht, dass Nora davon mitbekommt. Und Michael schaut auf und auf dem Flur sprechen sie dann weiter und Michael sagt, 3 Packungen und dazu noch Valium. Und Christian dachte auch nicht, dass es so viel geworden ist. Und Michael weist darauf hin, dass Süchte so beginnen. Und Christian meint, ja, ich bin eben unter Druck wegen dem Geld und der Praxis und ich kann abends nicht schlafen und bin morgens total fertig. Und Michael weist ihn darauf hin, dass das sehr gefährlich ist. Oder muss ich dir einen Vortrag darüber halten, wie gefährlich das ist? Und Christian sagt das, was, glaube ich, jeder Süchtige sagt. Ja, ich bin da irgendwie reingerutscht. Und Michael fragt ihn, ob er dann auch Morphin genommen hat. Und Christian meint, spinnst du natürlich nicht. Und Michael sagt, ja, als hätte ich hier nicht genug Ärger. Ich fülle dir den Fehlbestand über deine Hausapotheke auf, aber nur dieses eine Mal und du versprichst mir dann damit aufzuhören. Außerdem schalt mal einen Gang zurück. Wenn du die Fahrten mit dem Notfalldienst brauchst, dann reib dich nicht mit Scharmützeln mit Peewee auf. Lass ihn seine Fehler machen und nimm's nicht so persönlich. Hat Lisa was gesagt? Fragt Christian. Ja, und sie hat recht. Es nutzt keinem was. Es ist unnötiger Ärger und den solltest du vermeiden. Das sage ich dir als dein Arzt. Das hat mich erinnert an einerseits an die Szene letzte Woche oder vor 2 Wochen mit Peewee, wo er sagt, so wo Anke ihm irgendwas rät und er dann sagt, ja, hast du mit Christian gesprochen? Also, dass man irgendwie sofort durch die Argumentation der anderen Person entdeckt, dass da irgendwie eine Haltung von jemand anderem drin steckt. Und auch, dass doch als Peewee damals gedopt hat oder diese Schmerzmittel genommen hat, glaube ich, eher Lisa sich anvertraut hat, gesagt hat, sie soll nichts sagen. Und dann kurze Zeit später Michael bei ihm auftaucht und er dann so fragt, hat Lisa was gesagt? Und Michael sagt, ja, und völlig zu Recht oder so. Weiß nicht mehr genau, wie das damals war.
Ich finde daran so ein bisschen merkwürdig. Ich finde das eine blöde Frage von Christian in diesem Fall, weil es wäre schlimm, wenn ihr hattet Streit in der Praxis? Ach, Peewee war gar nicht da? Ach so, naja, das hat Lisa gar nicht erzählt. natürlich hat sie das erzählt und irgendwie, das hat so ein bisschen diesen kritischen Vibe von wenn sie was, das sollte in der Praxis bleiben oder es hat so ein bisschen was von wegen, gehörst du zu ihrer, auf ihre Seite so und das finde ich, weiß nicht, das ist doch jetzt nicht die Frage. Natürlich hat das erzählt, hat Lisa ihm das erzählt und er darf auch eine Meinung dazu haben und auch eine gegenüber Christian kritische Meinung. So. Da man merkt, er ist so ein bisschen so am Overpacen, im Kampfmodus. So.
Er hat noch die Boxhandschuhe vom Kampf mit Peewee an.
Exakt.
Ja. Apropos Peewee. Peewee ist in seiner Physiotherapie, in seinem Raum.
In seinem Praxisraum, ja.
Ja, und Hatzfeld kommt dazu und fragt, ob er einen Patienten dazwischen schieben kann. Der hat eine komplizierte Fraktur und es ist sehr dringend. Und Peavy meint, ja, wieso hat er keine Krankengymnastik gehabt seit der OP vor 8 Wochen? Und Hatzfeld meint, ja, man munkelt, sein Physiotherapeut war ein paar Tage unpässlich. Und Peavy sagt, ah, das ist natürlich nicht gut. Nein, gar nicht gut. Aber dieser Physiotherapeut könnte das ja wieder gut machen. Ja, also Peavy lässt sich breitschlagen, diesen Patienten zu übernehmen.
Und es stellt sich die große Frage, wie lange war Peavy weg? Weil, also mal die grundsätzliche Frage, und das wird ja nicht so richtig aufgeklärt, wie wurde eigentlich das Fehlen von Peavy nach außen kommuniziert? Weil es wirkte in der Folge damals so, als sei es ein Tag gewesen. Und er war einige Tage unpässlich. Okay, das ist ja wirklich schon ein bisschen mehr. Und wir kommen gleich noch zu der Szene, dass ein Patient sagt zu Peavy, ich hoffe, dass es Ihnen nach Ihrer Erkältung wieder besser geht. Und Christian sagt, ach, Erkältung? Was? So, haben die gesagt, haben die allen Ernstes an der Rezeption gesagt, der ist heute einfach nicht da. Wir wissen auch gar nicht, was...
Wir wissen nicht, wo er ist.
Genau, wir wissen nicht, wo er ist. Ich meine, das muss doch von Anfang an klar gewesen sein. Nach außen wird kommuniziert, dass er krank war. Und dann muss ich auch einen generellen Aspekt mal kurz sagen. Na, Klage ist es manchmal ärgerlich, aber auch Ärzte dürfen krank sein. So, und auch Physiotherapeuten dürfen krank sein. Und das muss ja okay sein, dass, also wenn es stimmt, dass dir wirklich wegen dir verlieren wir Patienten. Also wenn jemand, weiß nicht, eine Woche krank ist, ein Arzt, dann geht das doch nicht. Also dann, die Patienten will ich auch nicht haben, die dann sofort sagen, was bitte, dann ab zum nächsten. Also klar, die zahlen auch alles, weiß ich alles. Ja. Aber mir ist echt unklar, wie die das nach außen kommuniziert haben.
Also ich glaube, man kann noch so ein bisschen ansetzen, weil wir wirklich nicht genau wissen, wie lange es war, mit dieser, an dieser Gesprächssituation mit Lisa und Peavy, die da mit dem Handy telefonieren. Denn das scheint nicht so zu sein, Mensch, Peavy, wie geht's dir denn? Oder so. Sondern es ist so, naja, okay, dann reden wir morgen wieder. Also so eine Art, dieses Gespräch, dieses einmal am Tag Handygespräch zwischen Lisa und Peavy scheint schon ein paar Tage gewesen zu sein, jeden Tag. Ja. Und sie geht auch nicht davon aus, dass er wiederkommt am nächsten Tag. Also das scheint schon eine gewisse Zeit abzudecken, seine Abwesenheit.
Ja.
Vor allem dann, weil er ja dann auch wiederkommt und Christian ja dann fragt, was machst du denn hier? Also jetzt nicht so, dass er einen Tag fehlt, glaube ich. Also vielleicht war es eine Woche oder so.
Das ist aber schon echt heftig, ja.
Und ich meine auch nochmal, wenn wir zurückgehen auf unser Zelt-Thema letzte Woche, dass er dann eben mit Natascha losgeht und dann sehen wir aber mit Zelt- und Campingausrüstung, das wird ja nicht in derselben Nacht noch passiert sein, dass er sich da nachts dann noch ein Zelt kauft, sondern wird es dann irgendwie unterwegs geholt haben oder so.
Ja, stimmt.
Christian untersucht Frau Kuske wieder, er sieht, dass alles so ist, wie es sein sollte. Also er sieht nichts auf dem Ultraschall, sie hat aber jeden Tag woanders Schmerzen. Und Christian meint, eine Magenspiegelung könnte helfen, wir machen einen Termin. Anna trifft wieder Herrn Vogt oder Dr. Vogt, den von Stefan Baumecker gespielten Vorgesetzten, weiß nicht genau, wie man das nennt, im Gerichtsgebäude. Und Vogt lobt sie für die Arbeit an dem Seltschuk-Fall. Ihr Mandant kann sich über das Urteil glücklich schätzen. Anna meint Seltschuk allerdings weniger und sie hat ein bisschen Gewissensbisse. Vogt meint, das ehrt sie, aber nützt ja nichts. Sagt Anna, die bestmögliche Verteidigung, egal was sie davon hält, ich weiß. Und Vogt meint, sie soll einfach nicht so viel darüber nachdenken. Weder kann sie die Welt retten, noch im Alleingang Thüringen von rechten Schlägern befreien. Aber die Sozialstunden werden bei diesem Mann mehr bewirken als Gefängnis. Sie hat Talent für Strafrecht und er hat einen neuen Fall für sie, Beschaffungskriminalität. Ich fand es hier sehr interessant, dass Anna, ich weiß ja nicht, wie lange sie schon Anwältin ist und wir wissen ja auch immer noch nicht so genau, in was sie spezialisiert ist, aber dass sie jetzt hier so, also wie alt würdest du sie schätzen? Vielleicht 45 oder so?
Ja.
Und sie wird wahrscheinlich schon 10 Jahre Anwalt sein oder so.
Klasse. Also wenn sie das Studium jetzt, man weiß nicht, aber so 15 Jahre würde ich schon schätzen. Ja,
da finde ich den Rat nach 15 Jahren, so denken Sie nicht so viel darüber nach, so ein bisschen, als wäre sie so seit einem Jahr im Geschäft. So.
Ja.
Also das glaube ich, dass man nach 15 Jahren im Geschäft dann doch auch irgendwie weiß, wie man sowas einordnen kann, dass man vielleicht auch jemanden verteidigt, auch im Baugewerbe, wo sie ja irgendwie erst war, der vielleicht nur, wo es nur darum geht, die Strafe so gering wie möglich ausfallen zu lassen.
Ja.
Ja, wie auch immer. Was ist Beschaffungskriminalität?
Also ich glaube, das ist einfach nur, boah, jetzt muss ich mal selber kurz überlegen, da geht es doch eigentlich um, sich die finanziellen Mittel zu holen dafür, dass man sich, dass man, weiß nicht, Drogen konsumiert und so weiter, oder?
Ich weiß es nicht, also deswegen frage ich.
Ach so, okay, ich dachte, das wäre eine Testfrage.
Nee.
Also ich finde es halt insofern lustig, weil Beschaffungskriminalität, ich weiß gar nicht, ist, ob das so eine juristische Terminologie ist. Ich denke, einmal, ich gebe es mal ganz kurz ein.
Ah ja, strafbare Handlungen zum Erwerb oder Finanzierung von Betäubungsmitteln.
Ja, genau. Also wenn du jetzt überfallen wirst und dann holt jemand 50 Euro aus deinem Schein und dann aus deinem Schein, aus deinem Portemonnaie und finanziert sich
Meinem
dann
Wettschein.
aus deinem Wettschein, genau, die nächste Ladung Drogen, dann ist das Beschaffungskriminalität. Ist halt irgendwie ungewöhnlich, weil es ist, glaube ich, so, wenn man, wenn, weiß nicht, wenn für einen Jurist zählt ja nur, was ist passiert. War das jetzt ein Einbruch, war das jetzt ein Diebstahl, war das ein Raub oder sonst irgendwie was? Und es geht ja, mag irgendwann auch darum gehen, warum die Person das gemacht hat, aber erstmal würde man wahrscheinlich sagen, Eigentumsdelikt oder sowas.
Hier ist noch ein
Aber
sehr interessanter Satz bei Wikipedia. Dazu gehören insbesondere Apothekeneinbrüche und Rezeptdiebstähle. Möglicherweise wird sie also gegen Christian ermitteln.
Gut möglich, gut möglich. Eigentlich wäre das übrigens eine tolle Gelegenheit, um nochmal irgendwie in Erfahrung zu bringen, was eigentlich mit der Apotheke von
Stimmt.
Johannes passiert ist, beziehungsweise wo ja auch Christians Cousin Klaus doch seine Finger im Spiel hatte. Der hat doch,
Ja.
glaube ich, die Apotheke so ein bisschen runtergewirtschaftet.
Genau.
Wäre eigentlich eine Möglichkeit, dass man den mal wieder anruft und fragt und sagt, du kannst mir nicht einen Gefallen tun oder sowas. Aber man merkt, es gab wirklich diesen krassen Cut zwischen den Staffeln vor Marlene und danach.
Ja, das ist so. Ja. Also Beschaffungskriminalität. Möglicherweise dann also der nächste Fall ist nicht nur irgendwie mit Nazis als Mandanten, sondern möglicherweise gegen ihren eigenen Freund.
Genau, und das macht sie auch noch zivilrechtlich, weil es eine Anzeige gibt von Peter Kleist, Kiwi Kleist, wegen Entwendung aus den eigenen Vorratsschränken.
Ja, oder eben Nora könnte es ja angezeigt
Oder
haben.
Nora,
Ja,
stimmt,
ja.
ja.
Pivi hat dann diesen Patienten und der hatte bei einem Rennradunfall einen Schlüsselbeinbruch. Er ist Feuerwehrmann, aber er ist unterbezahlt. Pivi wird das nie verstehen, warum die Gesellschaft diese Berufe so gering bezahlt. Und der Feuerwehrmann sagt, diese Berufe benötigen eine Leidenschaft. Und während die Egoisten Kohle scheffeln, lassen sich die mit Leidenschaft ausnutzen. Das ist nicht gerecht, aber diese Gerechtigkeit hat es wohl nie gegeben. Dann war es alles am Ende nur eine Möglichkeit für Peewee, ihn kurz abzulenken, damit er ins Labern kommt, um dass er die Schulter wieder einrenken kann. Aber ansonsten ist das ja wie so eine Art politische, keine Ahnung, politischer Flyer hier in Szenenform, oder? Also die hat ja sonst gar keine Bewandtnis, die Szene.
Ja, zumal ja auch vorher von Thürings rechten Schlägern die Rede ist, gab es ja, also haben wir auf einmal hier so eine politische Ebene mit drin. Mir ist dabei aufgefallen, also das Erste, was man natürlich sagen müssen, ja, die Leute in den wichtigsten Jobs werden schlecht bezahlt, kann man vielleicht auch sagen, wir bekommen ja auch kein Geld für das, was wir hier machen, obwohl das, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Geschichte ist. Na, mir ist da, an der Szene ist mir so aufgefallen, dass ich dann so dachte, ah, vielleicht gab es so diesen Versuch, Peewee so ein bisschen als so dieses Role Model Aussteigerfigur, so ein bisschen der, ne, nicht Rebell, aber so ein bisschen so der Karriereharderer oder sowas, dass sich Zuschauer mit dem dadurch identifizieren, weil es gibt auch diese Szene, vielleicht erinnerst du dich, das ist so 6 Folgen her, als diese Praxis neu eingerichtet wurde, als sie so beim Streichen waren und er dann Lisa fragt, ja, wie kommt man denn in diesem Hamsterrad Karriere, wie kommt man da so raus und so und dadurch, dass er hier auch so die Praxispflichten vernachlässigt und so, vielleicht soll er generell so konstruiert sein, so ein bisschen der Träumer, aber auch ein bisschen der Idealist oder sowas. Dann wäre es nicht 100% stimmig gemacht, aber das habe ja, das ging mir da so durch den Kopf.
Er wird jetzt der große Kapitalismuskritiker.
Exakt.
Ist auch immer irgendwie, wenn er jetzt 40 wäre oder so, dann würde es schon wieder nerven. Ne? Aber bei jungen Menschen ist es immer so ein bisschen, die haben noch so ein bisschen dieses Gefühl von, eventuell werden sie irgendwann mal was anderes erleben, wenn sie sich dafür einsetzen. Aber wenn man so nur noch der alte Meckerkopf ist, der sich darüber aufregt, dass alles so blöd ist, aber auch nie was dagegen getan hat, dann ist es irgendwie was anderes. Ne?
Ja, sondern lieber mit seiner Freundin nach Singapur gereist ist.
Genau.
Romantisches Hotel.
Ja, genau. Im Gang, in der Praxis, bei Nora und Edeltraud sagt ein Patient zu Peewee, genau, das ist jetzt diese Stelle, dass er froh ist, dass er die Erkältung so schnell auskuriert hat, also dass Peewee wieder da ist und nicht so lange krank war. Und Christian hört das auch und rennt ihm dann hinterher und sagt, Peewee! So wie wenn ich, so rede ich mit meinem Hund, wenn der hier mal irgendwie irgendwas klaut oder so. So Peewee!
Wenn deinem Hund gesagt wird, schön, dass sie wieder gesund sind.
Ja, mein Hund heißt ja Evie, also ist also sogar so.
Ah, stimmt.
Ja, und Edeltraud kommentiert, na, sie wird schon mal den Verbandskasten holen. Und Nora meint, ja, unbedingt Pflaster, Mullbinden, Kühlpads, alles sofort. Und Christian stellt Peewee zur Rede, Erkältung, ja? Und Peewee meint, ja, jeder wird mal krank, außer dir. Und Christian rudert einen Schritt zurück. Kommt einen Schritt rudern? Naja, er rudert ein bisschen zurück und sagt, können wir die Gemeinheiten mal lassen? Er möchte sich entschuldigen wegen gestern, er ist übers Ziel hinausgeschossen, es tut ihm leid, er war unfair. Er will ihn auch nicht rausschmeißen, sondern er möchte, dass er Einsatz zeigt. Und dann sagt er ungefähr so, ich brauche dich. Also es geht ihm sehr schwer über die Lippen. Und Peewee möchte sich auch entschuldigen, weil er weiß, er hat Scheiße gebaut, er muss jetzt erwachsen werden, er kann nicht alles hinschmeißen, weil es mal schwierig ist, das tut ihm leid. Und sie umarmen sich und beim Umarmen bemerkt Peewee, wie verspannt Christian ist und wird ihn sofort massieren. Und Christian meint, das brauchst du nicht und ich bin nicht verspannt. Aber als Peewee dann an einer ganz besonderen Stelle anfasst, irgendwie hinten am Nacken, macht er so und versteift irgendwie. Also, ja. Das ist im Grunde das Gespräch, was in der letzten Folge misslungen ist, sage ich mal. Also es war eine gelungene Szene, aber zwischen den beiden Figuren ist es eskaliert. Aber hier sind sie sozusagen beide die Herren über ihre Fehler und wissen, wie sie sich miteinander wieder einigen können.
Ja.
Clara und Paul kommen vom Shoppen und probieren einige Anziehsachen aus und dann sind wir bei Nora in der Teeküche und Christian kommt dazu, ist jetzt also massiert worden und Nora fragt, na, hat er sie gequält? Und Christian meint, er kann sich überhaupt nicht erinnern, wann sein Nacken zuletzt so geschmeidig war. Und Nora sagt, ja, Peewee kann was. Hätte er das gewusst, sagt Christian, dann hätte er sich früher massieren lassen. Und übrigens, die Medikamente sind aufgetaucht bei ihm in der Arzttasche. Und Nora fragt, ach, alle drei Schachteln? Ja, ja. Und fragt sie dann schnell, was sie da liest. Und Nora sagt, das ist die sehr traurige Geschichte von einem Allgemeinmediziner, der sich aufopferungsvoll um seine Patienten kümmert und dabei gar nicht merkt, wie seine Assistentin ihn anhimmelt, die übrigens Krebs hat und ihre Alzheimer-kranke Mutter pflegt. Wie im echten Leben.
Also ich lache jetzt nicht darüber, ich meine, wenn es ein Schicksal ist, ja.
Hihi, aber Alzheimer, hihi.
Genau. Sondern irgendwie war das so, also die ganze Dialogszene bekommt hier gleich was sehr Absurdes.
Ja, also sie liest so einen Groschenroman irgendwie. Und wie im echten Leben, darauf geht Christian dann ein, wie, himmeln Sie mich an? Lisa kommt dazu und sagt, wer himmelt wen an? Und Nora sagt, na, der junge, hübsche Röntgenarzt, die Tochter des Chefs. Und Christian, Lisa guckt entgeistert zu Nora, weil sie offenbar mitbekommt, dass Hartzfeld sie anhimmelt. Und Christian hat es nicht mitbekommen und sagt, ich dachte, die Assistentin himmelt den Allgemeinmediziner an. Und Nora sagt, ach so, ja, andere Geschichte.
Aber daran merken wir auch, Nora ist nicht ganz frei von absurden Hobbys geblieben. Also, dass jetzt, dass eine Ärztin in der, also eine Arzthelferin in der Mittagspause, die offenbar extrem viel zu tun hat, in der Mittagspause Groschenromane, Arztgroschenromane liest. Ui, naja, da hätte ich gesagt, ein bisschen Abwechslung.
Man könnte das Bild vielleicht so beschreiben, also wir haben ja den Nora-Koffer immer gepackt früher. Der Koffer ist jetzt seit einiger Zeit geschlossen, aber wenn man den so in der Hand hat, in der einen Hand, also so zum Bahnhof geht mit dem Koffer, in der linken Hand hast du den ganzen Koffer und in der rechten Hand hat sie noch diesen Groschenroman.
Ja, stimmt, das passt. Das ist ein schönes Bild, ja.
Paul fragt Clara, wie er denn aussieht und Clara meint, sehr cool, Paul fühlt sich verkleidet, Clara meint aber, er ist stylisch, nur sein Babyface stört. Paul ist voll nervös und Clara sagt, wenn ich Nina wäre, hätte ich nur Augen für dich und wenn die anderen Jungs dir blöd kommen, dann stell sie dir einfach beim Kacken vor. Da hast du mir, glaube ich, mal gesagt, das war vor Ewigkeiten, das war so eine Folge, wo Johannes Clara den Rat gibt und da hast du mich darauf hingewiesen, dass es dann nochmal irgendwann Clara diesen Rat gibt, aber mit wesentlich was anderem. Ich weiß nicht mehr genau, was Johannes damals gesagt hat, stell sie dir als Giraffe vor oder irgendwie so, stell sie dir im Hasenkostüm vor oder irgendwie so ein Quatsch. Hm. Der Klassiker ist ja, stell sie dir nackt vor, aber das war irgendwie damals noch nicht so angebracht, weil Clara da 7 war oder so.
Ja.
Und da meintest du dann eben, Clara wird diesen Rat auch nochmal geben, aber eben etwas drastischer. Und ja, stell sie dir beim Kacken vor. Ja.
Ja, also Clara bekommt auf jeden Fall auch so die subversivsten Textelemente. Hat mir auch schon rund um ihr Tattoo und so. Also ja, da ist sie ordentlich, hat eine schön drastische Wortwahl.
Paul meint auf jeden Fall, manchmal kannst du echt lieb sein, und Clara meint, ja, wird schon alles. Frau Kuske ist wieder immer in der Praxis, und es war auch die Magenspiegelung ohne Befund, und deswegen nehmen sie jetzt nochmal Blut ab. Ihr Herz schlägt wie eine afrikanische Trommel, meint sie. Ja, ist das jetzt gut oder schlecht gemeint? Ich weiß nicht genau. Aber die
Ich weiß auch
Schmerzen sind in
nicht.
jedem Fall nicht besser. Nach dem CT machen wir jetzt noch ein MRT. Und sie sagt, ist Röntgen nicht gefährlich wegen der Strahlung? Und Christa meint, nein, das ist einfach wie so ein Transatlantikflug, auch nicht mehr Strahlung als das. Okay, sagt sie, einmal New York und zurück. Eine etwas rätselhafte Figur. Aber gut. Dann ist Bandprobe und Lauri bringt mit ihrem Rhythmus Sabrina raus. Und Sabrina meint, Mensch, das ist Reggae, da wird Offbeat betont. Und Lauri meint, das macht sie, aber Sabrina meint, nein, machst du nicht. Und Clara sagt, na komm, nochmal. Und Lauri ist dann wirklich beim zweiten Mal vollkommen daneben, also diesmal habe auch ich's gehört, legt die Gitarre dann weg und verlässt die Probe, die wieder in dem Stall stattfindet, und geht stattdessen raus zu den Pferden, und Clara geht hinterher, und Lauri meint, sie packt es einfach nicht. Ja, meint Clara, es läuft eben nicht immer gleich, aber deswegen proben wir doch. Nein, sagt Lauri, sie steigt aus. Sie ist nur ein Klotz am Bein. Ohne mich habt ihr eine Chance. Clara widerspricht und meint, das ist unsere Band, unser Traum. Und Lauri erwidert, ihr seid nah dran, ruft Mike an, unterschreibt den Vertrag und sucht euch eine neue Gitarristin. Ja, leider hat Clara ja den Vertrag zerrissen. War ja damals schon dagegen, erinnerst du dich? Ich habe damals schon
Ja.
gesagt, nicht zerreißen, niemals.
Genau, das macht dann B. Also, ich glaube, hattest du es nicht auch auf jeden Fall als Andenken mit dem, das
Ja,
ist
genau,
notfalls
ja.
noch ein Andenken ist begründet, genau. Ja, und genau, also, dass das Thema jetzt irgendwie nochmal groß wird, ist irgendwie merkwürdig, hätte man gar nicht gedacht, zumal ja auch wirklich jetzt Sabrina und Clara sich schon darüber unterhalten hatten und gesagt hatten, was ist jetzt wichtig? Also, ohne, wir hätten den Vertrag sonst bekommen und sowas, wo man so denkt, ja, aha, und jetzt auf einmal ist es wieder so ein Thema, war so ein bisschen ungewöhnlich,
Haben
ja.
wir die Szene mal gesehen, wo sich alle drei darüber unterhalten, also diese drei Bandmitglieder, was zu tun ist? Ich glaube nicht. Und
Nee.
das wäre vielleicht auch die Lösung gewesen.
Ja.
Anstatt dass einer so nobel entscheidet, nein, dann mache ich es nicht, und den Vertrag so bedeutungsschwanger zerreißt. So hätten sie vielleicht mal miteinander reden sollen.
Ja, das stimmt.
Lauri meint allerdings, es gibt nichts mehr zu reden. Sie sind beste Freundinnen und sie will, dass das so bleibt, aber sie hat sich selbst was vorgemacht. Es reicht einfach nicht. Es gibt nichts mehr zu überlegen und sie geht. Frau Kuske ist wieder in der Röhre. Hatzfeld meint, sie kennen das ja schon. Christian sagt, wir wissen nicht genau, wonach wir suchen, aber irgendwas muss es geben. Und Hatzfeld sagt, na dann mal los. Nun sind wir am Bahnhof. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir den schon mal gesehen, sehr früh in Staffel 1 oder 2. Der sieht jetzt viel, viel schöner aus. Also Soli-Zuschlag war auf jeden Fall wirkungsvoll in Thüringen, denn der Bahnhof sieht viel, viel schöner aus und sehr viel moderner, aber auch schön sauber und so. Und wer kommt am Bahnhof vom Gleis gelaufen?
The one and only Inge und Bernd Spengler.
Bernd sagt, da wären wir wieder. Schön war's, oder? Und Inge sagt, schön? Es war die aufregendste, wildeste Zeit meines ganzen Lebens. Ich danke dir. Er dankt ihr. Und gibt dir einen kleinen Kuss. Und dann ist die Frage nach dem Kuss, Taxi oder Bus. Und er schaut nach auf seinem Handy, will gerne irgendwie eine Bi Verbindung wahrscheinlich suchen, aber kommt mit dem Smartphone überhaupt nicht zurecht. Und Inge sagt, komm, wir nehmen ein Taxi. Nebenbei muss Inge einmal husten und er fragt, ob sie ihre Medikamente genommen hat. Dazu später mehr. Jetzt zu meinem kleinen Ausweg aus der Inge und Bernd-Situation. Ich weiß, ich klammer mich an Strohhalme, aber diese Art Kuss, diesen ganz vorsichtigen, wo man so gerade steht, also auch, dass die Körper sich nicht berühren, sondern nur so die Lippen, wenn man so den Kopf so in den Nacken legt und dann so einen ganz kleinen Kuss mit spitzem Mund gibt, den habe ich oft schon unter älteren Freunden auch gesehen. Also speziell so, ja, so Jahrgang in den 50ern, also geboren von zwischen 49 und 59 so. als Begrüßung am Morgen oder so, dass sie sich so einen kleinen Kuss geben. Das ist jetzt meine letzte Hoffnung.
Dein letztes.
Dass sie sich so eine Art Alterspartnerschaft jetzt machen, wo sie ja miteinander unterwegs sind, vielleicht sogar miteinander irgendwie wohnen. Aber das ist dann auch alles.
Ja, okay. Na gut, lassen wir mal so gelten und gucken mal, was passiert. Was mich ja mal interessiert hätte, ist, wie lange hat diese Reise eigentlich gedauert?
Ja, anscheinend ja Monate, ne?
Ganz
Also,
genau,
ja.
weil, also es muss ja wahnsinnig viel auch seitdem schon passiert. Und mich würde mal interessieren, also Inge hat ja eigentlich mal ein Café gehabt
Ah ja.
und Bernd war ja irgendwie auch mal Bürgermeister. Und wenn es zwei Jobs gibt, die echt ungünstig sind für lange Monate Reisen, dann würde ich sagen, dann ist das jemand, der ein Politiker ist sehr ungünstig, weil der kann einfach nicht sagen, okay, ich mache die Aufgaben wann anders oder also ich meine, Wahlen sind ja ein anderer Turnus oder ist es nicht mehr, das kann natürlich auch sein. Aber auch sie als Selbstständige hat sie dann ihr Café aufgegeben oder so. Also irgendwie, ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt noch nicht viel Neues erfahren, aber in was für Welten die beiden jetzt so rutschen, weil die Alten können auf keinen Fall so wie vorher einfach, weil es sei mir nichts, hier nichts passiert, sozusagen Angestellte oder Rentner wieder. Vielleicht ist es jetzt ein Rentneralltag, aber auch dann wäre es ja was Neues.
Ja, du meinst, es gibt keinen Weg zurück zum Bürgermeister und zur Kaffeebetreiberin.
Genau.
Ja, das stimmt. Ja,
Warten wir mal ab.
ich würde sagen, gerade Inge, die ich ja immer als Schauspielerin auch mochte, da tut es mir leid, dass sie wirklich seit dem Weggang von Johannes so reduziert wurde. Sie wurde ja dann ursprünglich mal reduziert auf Szenen, wo sie im Grunde nicht viel von ihrem Können zeigen kann, wo sie nur so die Babysitterin ist oder so. Es gab so ein paar Szenen, aber wirklich wenige. Nie wieder so viele schöne Szenen, wo sie was zeigen kann, wie mit Ulrich Pleitgen. Und jetzt wurde sie im Grunde reduziert auf den Vorspann. Gut, lassen wir das mal weg und konzentrieren uns auf das, was wir gesehen haben. Aber jetzt ist sie anscheinend nur noch ein Anhängsel irgendwie. Also jetzt hat sie nicht mal mehr die Eigenschaft als Kaffeebetreiberin, die sie irgendwie ja noch zu was Besonderem in der Serie gemacht hat, sondern jetzt hat sie eigentlich gar nichts mehr. Also mal gucken. Aber ja, schade. Ich bin immer ein Freund von alten Figuren, also von Figuren, die auch ein gewisses Alter haben, nicht immer nur Jugendliche und bla, sondern ich habe auch gerne immer so ein bisschen Lebenserfahrung in so einem Cast. Und daher hat mir speziell sie denn auch gefehlt. Ja.
Ja, mal gucken, was sozusagen noch aus ihnen wird. Ich meine, sie haben jetzt in dieser Folge so 7, 8 Folgen haben sie verpasst, also 5 haben sie noch. Um da,
Ja.
ja, dass da noch irgendwie so ein bisschen was draus wird. Was ich ja an der Szene, wie sie jetzt gemacht wurde, so ein bisschen schade finde, ist, dass sie in dieser ganz komischen Bahnhofswartehalle so sind. Es wird auch noch später mal in einer anderen Folge eine Szene gezeigt, direkt vom Bahnhof Eisenach ist ein großer Park. Und man kann diesen Bahnhof sehr schön von außen filmen und ich finde, das wäre auch viel realistischer, dass man wieder rauskommt aus dem Bahnhof. Bahnhöfe sehen ja trotzdem in der Regel alle ziemlich gleich aus und dann sagt, aha, und hier sind wir wieder oder sowas. Klassischerweise hätte es natürlich auch mal zur Ausnahme der Blick auf die Warteburg sein können. So fand ich es so ein bisschen komisch, dass man mitten im Bahnhof im Prinzip ja steht und dann sagt, da sind wir wieder.
Ja, ist auch lustig, dass sie nicht im Moment des Aussteigens aus dem Zug so diesen aufatmenden Moment haben, sondern in dem Moment, wo sie aus dem Gleisbereich kommen in die Bahnhofshalle, ja. Und
Genau, wo es ja eigentlich
dann,
wieder anstrengend ist, so,
ja,
ja.
genau.
Genau.
Hast du euch mal so eine längere Reise gemacht, wo du dann nach Ewigkeit wieder nach Hause gekommen bist und so dieses Gefühl hattest, oh Mensch, hier, ja, diesen Bahnhof habe ich so lange nicht gesehen. Also mir kommt das Gefühl irgendwie bekannt vor, aber ich kann mich auch nicht erinnern, wann das bei mir gewesen sein könnte, aber.
Doch, ich kann mich daran erinnern, an so ein paar Sachen, aber das war weniger so ein Moment. Das war noch eher als Kind, wenn man von irgendwie so Klassenfahrten oder irgendwie anderen Fahrten oder sowas zurückgekommen ist. Und dann war man wieder bei den Eltern so hinten im Auto oder sowas, ist dann da so eingestiegen und war dann so richtig so, oh, jetzt bin ich mal raus aus dem. Oder ich kann mich auch so, wenn es zum Beispiel Schiedsrichterlehrgänge gab, wo irgendwie für mich was auf dem Spiel stand oder ich dann irgendwie so mich beworben hatte, sozusagen für einen Leistungskader oder sowas, also dann bei so einem Lehrgang war, ob ich da aufgenommen werde und dann kommt man da wieder rein, da kann ich mich erinnern. Für mich war es jetzt, also doch was natürlich ganz cool war, war so dieses, als ich ein Auslandssemester in Helsinki gemacht habe, dann am Flughafen wieder anzukommen. Und jetzt, als ich in Bremen war, habe ich ja auch mit Absicht lange gewartet, ein knappes halbes Jahr, bis ich wieder nach Berlin gefahren bin. Und das war natürlich dann irgendwie schön, als ich dann im Sommer irgendwie wieder am Berliner Bahnhof Spandau ankam und so dachte, ja, krass, hier ist meine eigentliche Heimat.
Ich glaube, wo ich dran denke, ist eine Chorfahrt mit so einem Jugendchor im Sommer 2009 könnte es gewesen sein, wo ich, wo wir in Rumänien waren und dann eben danach eine Auftrittsreise hatten durch verschiedene Länder. Also man hat so den hinteren Teil der Reise damit verbracht, viel mit dem Reisebus zu fahren. Dann sind wir, glaube ich, was war das alles? Ungarn, Budapest, Tschechien, Prag, Österreich, Wien, nochmal Rumänien und so weiter. Man ist im Grunde jeden Tag irgendwo anders. Und am letzten Tag, man ist sozusagen so im Rausch von diesen ganzen verschiedenen Eindrücken. Und am letzten Tag ist man auch einmal wieder in Berlin, weil der letzte Tag ist dann eben die Ankunft in Berlin so. Und man denkt so, ja, nächste Station Berlin und so. Und dann kommt man da an und denkt, ja, aber hier kenne ich ja alles. Also wie verrückt ist das denn jetzt gerade jetzt? So viele Eindrücke, die man noch gar nicht so richtig verarbeitet hat von 5 Städten in 5 Tagen. Und dann ist man auf einmal wieder vor der eigenen Haustür so.
Ja, okay.
Das war auf jeden Fall so ein Gefühl, ja.
Wann war das?
Müsste 2009 gewesen sein. Ich müsste es nochmal nachgucken, aber es dürfte stimmen. Ja. Paul kommt aus dem Haus und steckt noch eine Flasche Wein in die Innentasche seiner Jacke und Anna sieht ihn und will ihn gerne mal ansehen und er versteckt die Flasche Wein schnell und sagt, ja, alles klar, dann tschüss und fährt ab und Anna ruft ihm noch hinterher, ob er denn nicht vielleicht einen Helm aufsetzen soll auf dem Fahrrad, aber das sollte sie besser wissen, er trägt ja diese coole Mütze. Und Lisa kommt auch an, sie hat etwas früher Feierabend gemacht, Anna schaut sie intensiv an und sagt dann das, was ich dir auch immer sage, wenn du mal jemanden zum Reden brauchst, dann bin ich für dich da. Und Lisa meint, worüber wirst du euch denn reden? Männer vielleicht? Die Andeutung ist aber nicht subtil genug oder nicht offensichtlich genug. Daher sagt sie, du, ich hab dich mit Hatzfeld gesehen, Hand in Hand. Eieiei.
Aber ja, und dann gibt es den großen Fehler. So,
ja.
Dann gibt es den großen Fehler, denn es gibt einen Cut und es gibt nie eine Auflösung
in
dieser Folge, was da besprochen wurde.
Ja, so, und ich vermute, es hat nicht stattgefunden, dieses Gespräch.
Also. Genau, und jetzt fragt man sich, also trotzdem wäre die Reaktion halt spannend, weil ich meine, sie wurde nun mal in diesem Fall entlarvt oder was man auch immer sagen will.
Ja.
Und es gibt einfach eine, die es kennt und diese spannende Frage, was macht Anna jetzt damit? Klar, die stellt sich irgendwie weiter, aber so richtig klärt sie sich nicht, weil, also jetzt ist ja eigentlich, das ist ein wirklich spannender Moment, weil Lisa so in ihrer Unehrlichkeit, die sie halt nun mal gegenüber ihrem Mann da hatte, ertappt wurde, was macht sie jetzt? Flucht nach vorn, Solidarität, man würde viel erfahren über das Verhältnis der beiden Charaktere zueinander. Finde ich wirklich bitter, dass das dann einfach so weggecuttet wird. Also
ich sag dir die Lösung, was man hätte machen können. Denn die nächste Szene ist ja die, wie jetzt diese Medizinstory zum Höhepunkt kommt und am Ende müssen sie Lisa anrufen und sagen, du musst helfen. Die Lösung wäre gewesen, diese Szene jetzt als erstes zu zeigen, dann die Paul-Szene und dann wird Lisa am Ende angerufen, in dem Moment, wo Anna sie anspricht und sagt, na, ich muss sofort weg. So.
Siehst du, ganz perfekt. Da bist du innerhalb von ein paar Sekunden auf die beste Lösung gekommen. Ja. Also da habe ich, das wäre fast da mal verdächtig, weil das, also ich finde das nicht fair, auch dass es dann sozusagen so dem Zuschauer vorenthalten wird, weil das ist ja nicht, um einen neuen dramaturgischen Spannungsbogen zu erzeugen, sondern einfach nur, um die Charaktere, weiß nicht, die Entwicklung der Charaktere nicht zu geben oder irgendwie Lisa nicht zu...
Künstliche Bremse. Ja.
Künstliche Bremse, das trifft's, genau. Ja. Übrigens, was ich nur kurz positiv erwähnen möchte, ist die Szene davor, die mit Paul finde ich sehr gut. Die ist, wie er noch so einen Wein holt und wie dann genau, irgendwie kennt man das auch nicht aus dem eigenen Leben, ohne dass man es jetzt genau gleich hatte, aber so dieses Gefühl, man holt noch irgendwie heimlich irgendwo was oder klaut noch mal kurz eine Weinflasche, kenne ich sogar auch aus dem elterlichen Keller.
Ich hatte das mal in der Küche in meinem Büro, also nicht in meinem Büro, sondern damals, als ich noch angestellt war. Und da habe ich dann so einen Kaffee mir gemacht und dachte, ach, es wäre jetzt schon eigentlich ganz schön, wenn ich wenigstens so ein bisschen Milch hätte. Und habe dann so in den Kühlschrank geguckt, ob da vielleicht eine Milch steht, die aber nicht meine war. So. Und habe dann wirklich so gedacht, ja, okay, diesen einen Schluck Milch, den wird jetzt keiner vermissen in den Kaffee. Gieße mir halt so Milch ein in den Kaffee und dann kommt von hinten so einer in die Küche und sagt, hallo. Und ich würde so,
Ja, genau.
Das war wahrscheinlich nicht mal der, der die Milch, dem die Milch gehört hat, aber es war wirklich so, la 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 la.
Ja, genau, das trifft's. Und dann hast du auch so, na, dann ist ja alles gut.
Genau.
Bist gegangen, hast dich noch umgedreht. Ja.
Zum Glück ist hier Milch im Kühlschrank, kannst du nehmen.
Genau, und hast am nächsten Tag, du kannst mir helfen, kannst mir eine Tüte Milch, eine Packung Milch geben aus deinem Vorratsschrank.
Ja, ich bin am nächsten Tag mit einer ganzen Palette von Milchpackungen gekommen als Kompensation.
Genau, und dann hat dein Arzt gesagt, ja, gebe ich dir, aber jetzt du musst runterkommen von dem Zeug.
Und nicht so viel Cholesterin.
Genau.
So, fahren wir mal fort.
Ja.
Christian sieht Graustufungen auf diesem MRT-Bild. Irgendwie ist die Rede von Infiltrat und hat Zwerchfell sagt nein und sie vergrößern nochmal irgendwas und dort zwischen Zwerchfell und Herzbeutel liegt ein Fremdkörper. Und beim Röntgen war der aber noch nicht da, meinen Sie? Der muss also gewandert sein. Dann folgen Fachbegriffe, Fachbegriffe und Fachbegriffe, die ich nicht aufgeschrieben habe, sonst säße ich heute noch daran, die Folge aufzuschreiben. Und dann geht Hatzfeld raus und sucht Frau Kuske. Christian informiert Lisa, also sie wird jetzt hier angerufen und aus dem Feierabend zurückgeholt. Hatzfeld fragt Nora, wo Frau Kuske ist und sagt, wir müssen sofort eine Not-OP machen. Und etwas später liegt Frau Kuske dann auf dem Tisch. Für den Transport in die Klinik reicht die Zeit nicht. Sie müssen sofort aus ihrem Herzbeutel Flüssigkeit absaugen. Und Frau Kuske fragt den schönen Satz, können Sie das denn wirklich?
Nein, aber Sie auch nicht.
Aber ich habe es schon einmal zuvor gemacht.
Genau, ich habe das in einer Doku gesehen.
Genau. Und Christian sagt, vertrauen Sie uns, wir kriegen das hin. Und sie wird sediert. Lisa kommt da rein aus dem Feierabend und sie macht diesen Ultraschall. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also sie guckt auf dem Ultraschallbild, wo er ist mit seinem Instrument. Und Christian macht die OP und Hatzfeld assistiert. Christian führt die Nadel ein. Lisa gibt ihm den Stand vom Ultraschallbild. Die Spritze wird angesetzt. Es folgt eine Aspiration. Und es gelingt. Die Flüssigkeit wird abgesaugt. Danach gibt's Verbandszeug und Lisa soll in der Klinik Bescheid sagen, dass eine OP vorbereitet werden soll mit Notarztbegleitung. Ja, das war jetzt also die Lösung dieses Rätsels. Beziehungsweise noch nicht ganz. Denn wir wissen ja noch nicht, was ist denn das für ein Fremdkörper. Das erfahren wir dann etwas später. Erstmal sind nachts Lisa und Hatzfeld und Christian noch zusammen und Lisa lobt die beiden Männer für die Diagnostik. Christian fragt, was ist das für ein Fremdkörper und vor allem, wie kam er da rein? Lisa spekuliert eine Fischgräte, aber Hatzfeld meint, dafür ist es zu groß. Christian konkludiert, wir werden es wissen, wenn die Operation durch ist. Bei der Party kommt Paul dann an und sieht Nina, aber kann sie nicht sofort ansprechen, weil der andere Junge, hier erfahren wir auch endlich, er heißt Kai. Der andere Junge Kai fängt ihn ab, also das ist der Junge, der ihn erst geärgert hat, dann den Pudding weggenommen hat, dann war er sein persönlicher IT-Berater, hat ihm Pornos runtergeladen, also alles mögliche hat er schon für diesen Kai gemacht.
Ja, eine Menge durch, ja.
Hier hat er ihm jetzt eine Flasche Châteauneuf de Pape mitgebracht, aber Kai sagt, wer soll das trinken? Chicas stehen auf was Amtliches, Alkopops und so. Du hast noch viel zu lernen, Alter.
Na und wie bezeichnet er noch den Wein? Traubenpappe.
Das hat er als Traubenpappe bezeichnet?
Ja, das ist der Satz davor. Traubenpappe.
Wegen Châteauneuf du Pape wahrscheinlich. Pape ist ja Pappe. Also wird zumindest so geschrieben. Er war ein guter Wein, Châteauneuf du Pape. Also da hat er hat er teuren Tropfen geklaut.
Aber auch diese Erfahrung habe ich so ähnlich schon mal gemacht, da ich mit einem Freund, an dessen Existenz du ja mittlerweile auch, glaube ich, glaubst, lange wusste ich ja nicht, ob es ihn wirklich gibt.
Viele Grüße.
Aber wo ich mal abends, wo wir weggegangen sind und ich hatte mehrere Bier aus unserem Keller entwendet heimlich, die sich dann später alle als alkoholfreie Bier herausgestellt haben. Das ist dann, bis heute ist das noch so ein Running Gag zwischen uns. Was war denn das für eine Marke? Ich hab's vergessen, aber genau, hast du wieder ein paar Jever Fun für uns besorgt, Konstantin und so. Ja, ja.
Und damit genau. Viele Grüße an Kurt.
Genau.
So, Christian nimmt wieder Tabletten, diesmal sogar zwei. Also, die Story geht weiter.
Ja, es geht munter weiter.
Ja. Und Clara und Anna kochen. Anna findet Lauris Entscheidung reif, die Band verlassen zu wollen. Clara sagt, dass sie es vielleicht nur sagt, also dass Lauri vielleicht nur sagt, auszusteigen und insgeheim aber hofft, dass wir sie beknien, weiterzumachen. Aber Anna glaubt das nicht. Sie können ja in ein paar Tagen nochmal darüber reden, Sie würde bis dahin den Vertrag noch nicht unterschreiben. Ja,
Ja.
wie auch? Er liegt ja im Müll. Zerrissen.
Ja, da scheint Anna ganz Entscheidendes nicht bekommen
Sie
zu
saß
haben.
mit am Tisch, glaube ich, als
Ja,
Clara die zerrissen hat.
total. Sie hat auch Christian so angeguckt, von wegen, was geht denn jetzt ab und sowas. Also sie hat ein Kurzzeitgedächtnis. Also
Ist das, könnte man das jetzt machen? Könnte man jetzt, also auch da könnte man Anna vielleicht als Juristin noch fragen, könnte man das jetzt machen, dass man den aus dem Müll holt, mit Klebeband zusammenklebt, unterschreibt und an Mike Kaska oder wie der hieß, schickt? Mike
Manka,
Manka?
oder? Das könnte ich dir im Prinzip beantworten. Also ich meine, niemand.
Ex ante?
Oh, ja, genau. Unabdingbarkeit der vertraglichen Abrede oder irgendwie so. Naja, es ist halt so, ich meine, faktisch wird sich einfach niemand darauf einlassen. Juristisch kannst du auch das noch machen, weil sein Angebot ja in der Welt ist, sozusagen. Also er hat ein Angebot gemacht, das hat er schriftlich gemacht. Sie muss es noch unterschreiben, damit hat sie es angenommen. So, und das geht an sich noch. Es wird halt später bei der Beweisbarkeit so ein bisschen so ein Problem, falls es mal zu Rechtsstreitigkeiten kommen sollte. Aber an sich kann man die noch zusammenkleben und wenn er das akzeptiert, dann ist das akzeptiert in diesem Moment. Aber ja,
Ich stelle mir
also.
das so geil vor, wenn du so einen Vertrag kriegst, der schon mal zerrissen war, wo der ja auch ganz klar ist,
Ding kein
warum
Bock
er wohl
haben.
mal zerrissen
Ja.
war. Es klingelt an der Tür. Bernd und Inge sind da. Große Überraschung. Anna fragt, seit wann seid ihr denn da? Sie glaubt es ja nicht. Wieso haben Sie denn nichts gesagt? Sie hätte sie doch abgeholt. Und Inge sagt, wer den Amazonas in einer Nussschale bereist, der findet auch allein zurück nach Eisenach.
Und habe es dir schon angekündigt. Kleistmenschen schaffen es nicht, sich anzukündigen.
Ja, stimmt,
Das habe ich
ja.
ja schon mal gesagt. Und ich
Ja.
glaube, hier können wir bald, es wird auch noch weiter so gehen, die kommen jetzt einfach so ohne Ankündigung von der anderen, vom anderen Ende der Welt. Marlene kommt immer zurück, ohne dass sie irgendwie aus Australien, ohne dass
Ja.
sie irgendwas gesagt hat. Ich
Lisa aus
glaube, Lisa
Neuseeland.
kam aus Neuseeland zurück, ohne
Ja.
dass sie irgendwas gesagt hat. Also keiner von denen, also wird auch mal, schafft es irgendwie, sich anzumelden.
Ja. Und
Ja.
ich komme wieder immer wieder zurück zu dem Thema, wenn ich eine 16-Stunden-Reise machen würde, dann wäre ich doch froh, wenn ich wüsste, dass, wenn ich ankomme, auch jemand da ist und die Familie nicht zufällig gerade in Italien ist oder so.
Ja, total. Und dass sie noch die Variante überlegen mit, ach, welchen Bus nehmen wir? Meine Güte, dann, also ich glaube, das Letzte, worauf ich dann Lust hätte, ist noch 20 Minuten auf irgendeinen Bus zu warten, sondern dann finde ich gut, dass Inge
Ja.
ja, dann
Das
macht
Taxi nimmt
klar,
sie.
genau.
Ja, wir sehen kurz die Party. Paul trinkt einen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Alkopop war. Ich weiß nicht genau, wie die aussehen, aber es ist so orangene Flüssigkeit. Könnte Alkopop gewesen sein. Scheint mir auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich weiß nicht, ob man heute noch Alkopops trinkt, aber
Nee, glaube ich auch
das
nicht.
war, glaube ich, so ein Ding auch so, was bei uns in der Jugendzeit eher so war.
Ich weiß noch nicht mal wirklich, was das ist, muss ich mal
Das sind so
gestehen.
0,3 Flaschen mit Smirnoff Eis zum Beispiel war sowas, wo so, die sind so relativ süß, schmecken recht Fanta-mäßig so, aber da ist dann halt harter Alkohol drin. Also der ist halt völlig verdeckt. Da ist dann immer Wodka drin oder rum oder was, aber das war eine Zeit lang so ähnlich wie Ballerspiele, war das irgendwie so ein
So ein Kampfbegriff.
Schlagwort immer so, genau, die Kids mit ihren Alkopops.
Ja. Okay, ja, stimmt. Da gab es doch mal diesen Fall 2006, 2007 rum, wo irgendein Gastwirt, da hatte sich jemand auch mit 4,4 Promille zu Tode wettgetrunken mit dem Gastwirt in Berlin. Und
Okay.
dann war das ein Riesenthema, wie sehr die Jugend säuft.
Okay, aber der Wirt hat überlebt.
Der Wirt hat, das war ja
Also.
das Krasse, der Wirt hat gefaked. Der hat einfach sich
Gott.
selber Wasser eingegossen. Und ist deswegen auch später verurteilt worden. Ich weiß nicht, ob wegen fahrlässiger Tötung oder sowas, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, hat seine gerechte Strafe bekommen.
Ex post, keine gute Aktion.
Ja, und auch ex-ante nicht, ja.
In der Villa hat Christian jetzt Pizza mitgebracht für die hungrige Meute. Also aus der Kochaktion von Clara und Anna ist nichts geworden anscheinend. Und Bernd und Inge erzählen, wie Inge einen Jungen so lange zugetextet hat, bis er freiwillig das Weite gesucht hat. Dieser Junge wollte Inges Tasche klauen. Und Inge hat ihn anscheinend, ja, überredet, das nicht zu tun. Clara kann sich vorstellen, dass das klappt. Und Inge meint, oh, du bist frech wie eh und je. Christian ist froh, dass sie wieder da sind. Anna fragt, ob sie nicht ursprünglich noch länger wegbleiben wollten. Und Bernd sagt ja, aber dann hatte Inge eine Lungenentzündung. Und Inge meint, ja, aber jetzt ist alles in Ordnung. Und sie will alles über Lisas Hochzeit wissen. Lisa meint, die musste dann am Ende in der neuen Radiologie stattfinden. Bernd kommentiert, typisch Ärzte. Aber zu Inge sagt er dann, du gehst morgen trotzdem zu Christian in die Praxis. Inge meint, bei ihr ist alles bestens. Und bevor es dann zum Streit kommt, kommt Paul rein, sagt, das war so geil. Und sieht dann Inge und freut sich aber nicht über Bernd, interessanterweise. Und Inge meint,
Stimmt, stimmt, ja.
also er sagt wirklich nicht Hallo ihr oder so, sondern Inge.
Ja, stimmt, er ist natürlich auch Inge wesentlich näher, ne? Also
Ja.
Bernd ist ja nun mal.
Zu Bernd könnte er sagen, was macht denn der hier?
Was machten die hier?
Stimmt. Oh ja, das wäre gut.
Clara fragt, wie die Party war. Paul sagt, er hat mit Nina getanzt und Kai war ganz nett zu ihm. Clara fragt, habt ihr geknutscht? Und Paul sagt, nein, ganz angewidert. Und Clara sagt, Loser. Und Inge sagt, genau das haben wir vermisst. Und die ganze Familie stößt an mit Alkopops. Nein.
Na, mit Pauls geklautem Wein
Ja,
offen.
genau.
Was er hier, den habe ich noch
Ich
aus dem
habe noch was
Keller
mitgebracht, denn der ist von
da.
da. Habe ich von da geklaut.
Genau, eigentlich ist es insofern auch eine lustige Folge, als dass Christian aus dem Tablettenschrank bedient, Paul heimlich aus dem Weinschrank. Irgendwie werden doch einfach noch alle so ihr Ding.
Ja, und Christian mischt munter Pillen mit Alkohol. Ja.
Genau. Stimmt. Uiuiui,
Zwei Szenen noch. Christian liegt im Bett, Anna kommt dazu, ganz selig und sagt, das Leben ist schön. Und Christian hat die beiden auch vermisst. Anna hat Christian vermisst. Und Christian sagt, stimmt, wir hatten wenig Zeit, das tut ihm leid. Wenig? Fragt Anna. Okay, schuldig, sagt er. Wie war's denn eigentlich bei Gericht? Und Anna sagt, tsch, nicht jetzt. Nichts von Beschaffenheitskriminalität oder so.
ja, genau, sie sagt nicht jetzt und er sagt, na gut, aber bei Beschaffungskriminalität ist es ja so, Raub, klar, also Diebstahl ist ein Antragsdelikt. Wir haben es hier mit einer klassischen Problematik ja zu tun, ist ja eigentlich kein Eigentumsverlust, weil zivilrechtlich und dann geht es so richtig ab. Und
Nee, sie
dann
könnte auch
hat
sagen, Sch, nicht jetzt. Ich muss gegen dich ermitteln. Aber jetzt küss mich.
er. Stimmt. Du bist die Gegenseite. Genau.
Dies hier, das gilt als zugestellt.
Genau, und dann Einblendung 2 Wochen später und die große Verhandlung.
Genau, sie küssen sich noch und wir schneiden weg und dann kommt eine Einblendung 2 Wochen später. Und Frau Kuske hat kleine Häppchen als Dankeschön für die gesamte Praxis gebracht. Diese kleinen Häppchen hat sie mit Zahnstochern verziert, denn es war ein Zahnstocher, den sie verschluckt hatte oder eingeatmet hatte, muss man ja wahrscheinlich sagen. Also der war ja irgendwie in der Lunge. Gruselig. Und sie sagt, eins dieser kleinen Biester hier und ich hab's nicht mal gemerkt. Ja, Frau Kuske, sagt Christian Kleist, manchmal können Datteln auch lebensgefährlich sein. Alle lachen. Prustend liegen sie am Boden. Und hat's.
Genau, ein herrlicher Gag, Christian.
Und Hatzfeld nimmt sich ein Häppchen, weil ja gerade die Rede davon war, wie lebensgefährlich diese Datteln sein können, sagt er, während er zu Lisa schaut. Ich liebe ja das Spiel mit dem Feuer. Und Kuske fragt Lisa, ob der gut aussehende Chefarzt eigentlich ihr Mann ist, also der Chefarzt in der Klinik. Und als Lisa ja sagt, sagt Frau Kuske, was für eine wunderbare Familie. Und das letzte Wort der Folge hat Christian. Als er nämlich hört, was für eine wunderbare Familie sie sind, sagt er, manchmal. Und alle schmunzeln. Und wir sehen den Abspann.
Aber es ist einfach der Fokus auch nochmal so wirklich darauf, wie komisch das eigentlich für die von außen sein muss. Also für von Hatzfeld natürlich, der irgendwie ja eigentlich ein Teil davon sein will, aber auch wirklich für Nora, als sie, das ist ja nur diese kleine Szene mit diesem Groschenroman, aber die dann sozusagen so mäuschenmäßig alles beobachtet, was da so an Familienstorys so vor sich geht. Ja. Irgendwie, es muss doch sehr, also ich glaube nicht, dass ich gerne teil, also an sich von den Leuten könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich so in der Praxis irgendwie mit denen was anfangen kann, aber so von der Familienkonstellation her wäre ich nicht gerne jemand von außen.
Du kannst natürlich auch immer nicht so wirklich einem was sagen, ohne dass drei andere davon auch mit was bekommen, Wind bekommen und
genau.
So. Ja, das könnte echt schwierig werden, ja.
Deswegen schwierig. Aber ja, das war Folge 73. Kurzes Resümee, was sagst du? Also du hast ja vorhin schon gesagt, so eine Zwischendurchfolge oder so eine Durchgangsfolge.
Ja.
Hat sich wahrscheinlich jetzt auch nichts da groß geändert, ist jetzt beim zweiten
ja.
Mal beim Besprechen jetzt noch was aufgefallen.
Also vielleicht so die vier Stories dieser Folge waren eigentlich so Christians Medikamenten-Story, die ist ja noch nicht so beendet, deswegen mal sehen, wo das hinführt. Standbauken gegen Peewee, also das ist so ein bisschen die Story, die beendet wurde. Die waren so ein bisschen wiederholend, aber die Vergebungsszene fand ich dafür ganz schön, wie sie dann eben wirklich mal auf den Tisch legen, so, okay, ich habe Scheiße gebaut, es tut mir leid, ja, und ich war unfair, es tut mir leid und so. Das scheint mir jetzt auch ein ganz guter Abschluss zu sein, dass man das jetzt so langsam zu den Akten legen kann. Ich fand, Hatzfeld hat so ein bisschen den Bogen überspannt mit diesem ganzen Andeuten. Du weißt ja, ich habe ja auch mal den Dahlmann an Michael gegeben für dieses ganze, ja, üb schon mal und so weiter und so. Ich liebe mit dem Feuer zu spielen, während er sie so ganz eindringlich anguckt. Also immer nur andeuten, aber nie irgendwas aussprechen. Aber wie gesagt, vielleicht ist auch so ein bisschen der Ball noch in dieser Hälfte, dass sie auch mal irgendwann sagen muss, wenn sie da keinen Bock drauf hat, ey, Timo, bitte lass es.
Ja.
Diese Medizinstory war zumindest in der Hinsicht interessant, dass es so ein Rätsel bis zum Ende war, was da jetzt dahinter steckt. Also hat mich jetzt nicht groß bewegt oder so, aber war zumindest ein ganz, ganz netter Nebenaspekt. Und ja, mal schauen, was mit Inge und Bernd ist. Inge scheint ja auch direkt wieder krank zu sein, also mal gucken. Ja. Sie hustet und wird wahrscheinlich untersucht. Also ja, mal schauen, ob Inge dann zum zweiten Mal in die fähigen Hände von Christian Kleist kommt. Also insgesamt schon eine Folge, die vieles fortführt und manches so anfängt, aber eben ja nicht so viel zu Ende bringt. Und die Storys gehen alle noch weiter, also man kann das eigentlich noch gar nicht so abschließend beurteilen. Aber okay, also die hat mich jetzt nicht gestört, aber die war eben okay. So.
Mhm. Ja. Ja, also gehe ich mit. Also es gab halt ein paar Szenen, die waren so ein bisschen damals noch für mein Stresslevel, da fand ich, ein paar Szenen waren da total schön und hatten so eine, also zum Beispiel mag ich sehr gerne diese Szene als Inge und, also ich war schon immer früher jemand, der es auch mochte, wenn, weiß nicht, Familienfest und da waren irgendwie alle da oder sowas, mochte das immer gerne, wenn irgendwo große Runden waren, also Großfamilie und die war jetzt hier am Ende zu sehen und Paul, der begeistert von dieser Party erzählt und so, das fand ich irgendwie niedlich, auch diese, also ich glaube gerade diese kleinen Nebenszenen zwischen Paul und Lisa, die haben mir irgendwie gut gefallen, auch wie Lisa dann und Clara und auch wie Clara dann ist so ein bisschen schwierig, weil ich folge der auf Instagram und da heißt sie halt Lisa Marie Coroll, deswegen
kommen
wir schnell zwischen Lisa und Clara durcheinander.
Ja.
Auf jeden Fall, ja, Clara, Paul, diese Szenen mochte ich. Und mich hat diese Krankenstory ganz wenig berührt, muss ich sagen. Also einfach, ich finde es immer cool, wenn man da irgendwie was mitbekommt, wenn es da noch Verwandte gibt, die da involviert sind und irgendwie so ein Kampf stattfindet. Und hier war es ja eher sozusagen ein medizinisches Puzzle, das gelöst werden musste und das sie dann gelöst haben, aber war jetzt irgendwie eine technische Aufarbeitung für mich, als dass man jetzt emotional mit der Person so mitgegangen ist.
Ja, das ist immer noch so der Anker, der irgendwie das noch eine Arztserie werden lässt und nicht vollständig ein Familiendrama. So.
Ja, genau. Aber was haben wir denn jetzt in dieser Folge für einen Dahlmann? Hast du einen ausgewählt? Hast du einen Kunden?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Ich habe einen. Ich habe mich sehr schwer getan, muss ich sagen. Aber insgesamt gebe ich den Dahlmann Anna. Sie kommt einfach generell nicht gut weg in der Folge. Sie hat so ein paar Sachen, sie hangelt sich so ein bisschen von Ungeschicktheit zu Ungeschicktheit. Ich finde, es ist nicht geschickt, dass sie dem Jungen, der auf eine Party fährt und das erste Mal seine coole Mütze trägt, sagt, hey, setz aber einen Helm auf, bitte. Und dann auch noch hinterher ruft, setz bitte den Helm auf. Vogt, dass Vogt ihr den Rat geben muss, dass sie als Anwältin Fälle nicht so sehr an sich ranlassen soll, als hätte sie noch nie prozessiert. Ungeschickt irgendwie. Und dann auch das Timing beim Ansprechen von Lisa. Also bei diesem, dass sie dann anspricht, dass sie mit Hatzfeld gesehen hat. Ich sage ja immer, man muss seine Geschichte zu Ende erzählen, sage ich ja immer. Und wenn sie als Person der Meinung ist, sie spricht jetzt Lisa an, ganz allgemein und von wegen, wenn sie mal jemanden zum Reden braucht, dann kann sie das machen und das muss ja so ein bisschen wirken in Lisa, dass vielleicht Lisa dann, Lisa wird ja nicht im nächsten Moment sagen, ja, wo du es gerade sagst, ich wollte mit dir darüber reden, dass ich mich in Timotheus von Hatzfeld verliebt habe, sondern das ist ja was, wo du sagst, okay, ich warte jetzt mal ein paar Tage und wenn Lisa dann das, was ich meine, was sie mit mir besprechen könnte, mit mir besprechen will, dann wird sie auf mich zukommen. Stattdessen untergräbt sie sich dann nur selbst, weil sie direkt danach meint, du, ich habe dich übrigens mit Hatzfeld Händchen halten sehen. Also sie fängt an mit der vorsichtigen, wenn du mal jemanden zum Reden brauchst, Nummer und geht dann aber über in die direkte Konfrontation. Und das finde ich halt völligen Quatsch. Also entscheide dich für den direkten oder den indirekten Weg, aber nicht beides auf einmal. Und also deswegen, und das ist jetzt nicht eine große Sache, sondern eben so vier kleine Sachen, die für mich alle insgesamt so dann ergeben, dass Anna einfach in der Folge nicht gut wegkommt.
Ja, okay. Ja, kann ich verstehen. Gehe ich mit.
Und du?
Bei mir geht er, ich hatte ein bisschen gehofft, dass du die Szene ein bisschen überfliegst, aber ist ja auch du, ich finde es gut, dass jede Szene hier ihre Würdigung erfährt, aber dadurch hat mir die Szene schon mal besprochen, geht an Sabrina und Clara für die Textzeile, die sie dort entworfen haben. Also es geht ja manchmal auch nicht darum, dass man jetzt hier sozial unsoziales Verhalten prämiert, sondern manchmal auch so die absurden kleinen Sachen und die Zeile, so süß dein kleiner Arsch auch ist, ich weiß, dass du mich nicht vermisst, die ist unlogisch und die passt überhaupt nicht. Also ich finde das eine so absurde Songzeile, dass die ist das Papier nicht wert, auf dem sie beschrieben wird. Keine Ahnung, da ergibt sich für mich keine Story, das hat auch keinen tollen Klang und sonst, also es muss ja auch nicht immer einen ganz tollen Klang haben, aber die beiden Sätze für sich genommen stimmen einfach nicht irgendwie, passen nicht zueinander. Die beiden. Congrats, okay. Ich glaube
Sabrina das erste Mal, Clara das zweite Mal für dich und Anna bei mir das zweite Mal. Also eher Leute, die am Ende unserer Tabelle stehen. Nichts bewegt sich auf den vordersten Plätzen. Aber es ist ja eigentlich auch mal eigentlich ganz schön. Also ich finde es eigentlich schöner, wenn der Dame nicht immer an dieselben zwei Leute geht oder so, sondern ja.
Und Bernd kommt ja wieder, von daher wissen wir ab jetzt.
Genau. Genau, das könnte man vielleicht noch erwähnen. Also Bernd war ja beim letzten Mal, glaube ich, da kam er nur auf dem Video vor in der Staffel und hat von mir sofort den Dame angekriegt.
Stimmt.
Folge 2 der 6. Staffel. Diesmal nicht. Also er hat es eine Folge geschafft, aufzutreten und keinen Darm anzukriegen.
Perfekt. Glückwunsch und viel Spaß bei der nächsten Folge.
Die nächste Folge, das ist ein gutes Stichwort, heißt Gegen die Zeit. Und ist die 9. Folge der 6. Staffel von Familie Dr. Kleist. Ein Ansturm von Patienten mit den gleichen Symptomen überrascht die Praxis. Es wird bald klar, dass diese Massenerkrankung kein Zufall sein kann. Nachdem Christian das Gesundheitsamt informiert hat, stellt sich bald heraus, dass noch weitere Menschen in Eisenach die gleichen Beschwerden zeigen. Geht etwa ein exotischer Virus in der Stadt um?
Die Spur führt nach Wuhan. Nein, das wäre krass, wenn das. Aber auf die Folge, da bin ich mal gespannt drauf, weil ich wusste, dass es die gibt. Ich habe die aber überhaupt nicht mehr aktiv im Kopf. Aber das ist ja wirklich so ein kleiner Pandemie-Vorläufer, der da gezeigt wird. Und ich bin mal gespannt, wie sie es inszenieren.
Da hatten wir doch schon mal was, glaube ich, noch mit Marlene als Schulleiterin, wo es doch auch irgendwie.
Ja, ganz
so eine kleine. Das war doch diese Malaria-Geschichte? Oder was war das, wo diese. Eine Person da irgendwie immun ist, aber alles weitergibt. Ah, jetzt vermische ich ganz viel. Aber da gab es auf jeden Fall schon mal was. Da war doch auch dann das Gesundheitsamt der Meinung, nein, die Schule muss offen bleiben. Und Marlene hat sich dann dagegen gestellt und gesagt, nein, ich schließe die Schule und so. Erwin Baum war natürlich auch immer so das Fähnlein im Wind. Ja, also eine ganz frühe Folge. Aber ja, mal schauen. Bin gespannt. Yeah. Gegen die Zeit. Wir spielen auch ein bisschen gegen die Zeit. Wir müssen pünktlich Schluss machen jetzt.
Ja. Genau, richtig. Ich bin seit einer halben Stunde verabredet. in diesem Sinne, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche Donnerstag.
Tschüss.
Und viel Spaß am Sonntag beim Finale.
Martin, du hier, du bist ja ganz gut für diesen Podcast geeignet, aber der Kleine hier, der ist ja ganz süß, der Konstantin, aber der kann ja noch nicht mal ein Intro ordentlich sprechen. Und von daher, wenn er raus ist, dann kriegst du den Vertrag für den Podcast.